Folge 54. Keine Panik auf der Titanic. Es musste kommen. Unsere Folge über Titanic. Ist es gnadenloser Kitsch oder ein unsinkbares Meisterwerk? Es wird überraschende Dinge zutage fördern, was wir heute besprechen. Wir klären Filmfehler, wir pudern James Cameron kräftig den Arsch für seine Regieleistung, sprechen über reale Hintergründe der Katastrophe und erklären, wie Jack und Rose im kalten Atlantikwasser länger überleben hätten können. Ich bin Fred, viel Spaß mit den Kack- und Sachgeschichten.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Der Podcast, der seine Hörer bildet und anschließend mit einem lebenslangen Trauma zurücklässt. Herzlich willkommen im Kack- und Sach-Studio, am Kack- und Sach-Tisch.
Oh ja. Oh ja, durfte ich schon?
Richard.
Hallo.
Hallo, Tobi.
Hi.
Die Biere sind geöffnet. Ich trinke heute kein Bier. Ich trinke Tee, weil ich ein bisschen am Kränkeln bin. Mann, ist das shit.
Aber mit Grog drin, oder? Also.
Herbst ist einfach scheiße. Herbst macht keinen Spaß.
Herbst ist eigentlich ganz geil, vor allen Dingen, weil wir Hamburger halt auch, wir hatten keinen Sommer, von daher war der Übergang irgendwie fließend. Der Regen wird jetzt halt nur kalt.
Der Sommer in Hamburg war mega geil, ich habe die 2 Tage voll genossen.
Ja.
Stimmt, da waren die Grillen.
Ich habe neulich mal nachgeguckt, ne? Sommertage in Hamburg. Wie viele würde da, also Sommertag wird definiert als über 25 Grad und mehr als 8 Stunden Sonne. Was glaubt ihr, wie viele Sonntage hatten wir in Hamburg im Sommer?
24.
15, 20, hätte ich jetzt auch so gesagt.
Ja, 8. Auf den ganzen Sommer verteilt. Ja, wir sind Platz 2. Platz 1 mit den wenigsten ist Kiel mit 7.
Dieses Jahr war super, super arm. Süddeutschland war aber, glaube ich, dafür umso heißer. Mhm. Süddeutschland war eines der heißesten Jahre. Der letzten Jahre. Meine Mutter hat mir aus Kieselbronn dann immer geschrieben, Freddy, hier ist heiß. Wie ist es bei euch?
Hier ist heiß oder hat sie geschrieben, sie ist heiß?
Wir reden über meine Mutter. Gut, Leute. Wir sprechen über den Film Titanic.
And I...
Alter Song. Ja, das ist Bodyguard, du Pimmel.
Ich weiß, das hatten wir schon, als wir das Thema beschlossen hatten. Da habe ich damit auch plötzlich angefangen.
Ja. Tobi,
ja.
Kurz und knackig, kommt das Alien auf die Erde, in unsere Galaxis, in unser Sternsystem auf die Erde. Wie erklärst du ihm, was das ist?
Titanic.
Was ist ein Titanic?
Titanic ist ein US-amerikanischer Spielfilm von dem Regisseur James Cameron, der sich um das historische Unglück des Untergangs des Schiffes Titanic dreht. Sein Schiff, das 1912 untergegangen ist. Und dort hat er eine fiktive Liebesgeschichte auf diesem Film aufgebaut. Was? Und das Ende ist relativ leichter vorauszusehen, das Schiff geht unter.
Ja, Spoiler übrigens. Also, wer den ja bis jetzt noch nicht gesehen hat. Ja, also es ist so schön, wie es im Honest Trailer auch gesagt wird, ne? Von den ganzen, weil es ja ein reales Ding, ne? Von den ganzen Ereignissen, die wirklich auf dem Schiff passiert sind, hat ja diese gefakte Story sich ausgedacht.
Richard, du bist ja ehemaliger Filmkritiker.
Oh nein.
Wie man noch heute an den Sorgenfalten in deinem Gesicht sieht. Ich frage dich mal ganz direkt, ist das ein guter Film? So aus Filmkritiker-Sicht?
Titanic?
Also er wird oft belächelt.
Ja.
Und oft sagt man halt so, oh ja, kitschiger Scheiß. Ich frage dich jetzt mal ganz direkt. Tobi nickt schon und guckt mich ganz komisch an. Nee, jetzt frage ich mal wirklich nur kurz Richard aus der Filmkritiker-Perspektive. Ist das ein guter Film?
Eigentlich schon, ja. Eigentlich schon. Er ist für sein Genre, was er hat, ist er eigentlich ein ziemliches Paradebeispiel.
Was ist es denn für ein Genre?
Es ist ein Drama eigentlich. Liebesdrama, mehr oder weniger. Also nicht so eine blöde Liebeskomödie oder sowas. Aber der hat halt, der hat dreidimensionale Charaktere. Die haben alle eine Backstory. Er hat vor allen Dingen den Fokus auf seine Hauptfiguren die ganze Zeit. Er hat einen Höhepunkt.
So wie die beiden Hauptfiguren?
So wie die beiden.
Oh, das ist total romantisch.
Und er hat halt alles irgendwie so. Es ist ein bisschen Witz mit drin, es ist Drama mit drin, es ist Figurenentwicklung mit drin, es ist Action auch ein bisschen drin. Und halt auch Spannung und sowas alle. Also ja. er ist wirklich in seinem Genre ist er eigentlich ein Paradebeispiel für einen guten Film. Also Note 1, kann man nicht anders sagen. Ob einem das Genre jetzt passt oder nicht, sei dahingestellt, aber es ist ein guter Film.
Also gerade das Problem von dem Film ist eben so ein bisschen dieses Image, was da so mitschwang. James Cameron hat mal gesagt,
der Regisseur,
genau, Titanic ist im Prinzip Romeo und Julia auf einem Schiff. Mhm. Und das ist es auch. Und dementsprechend, weil er halt eben, es ist halt eine Liebesgeschichte, es ist eine kitschige Liebesgeschichte. Wir haben den total süßen Leonardo DiCaprio, der im Prinzip auch nicht, ich sag mal, auf seine Kosten, was seine schauspielerische Leistung angeht, kommen kann, weil die Figur, die ist schon, also ist eine gut ausgearbeitete Figur, aber es ist jetzt nicht so, dass er Gott weiß, was spielen muss. Er ist halt der süße Junge, was ihm auch lange noch nachgetragen hat.
Der smarte Kesse-Typ so ein bisschen.
Ja, genau.
Film, ne?
Ja.
Er ist so ein bisschen so, weil er ist ja in der dritten Passagierklasse fährt er mit, er ist so ein bisschen er hat so die typische Underdog-Figur.
Ja,
ne?
total, ja. Ja.
War das Leonardo DiCaprios Durchbruch eigentlich?
Ja, also der ist vorher bekannt geworden mit Gilbert Grape.
Genau.
Also irgendwo in Iowa heißt er auf Deutsch. Da hat er auch eine Oscar-Nominierung für bekommen. Aber das war jetzt nicht so der Durchbruch, sondern damit ist er bekannt geworden, weil er eben was drauf hat. Und der, ich sag mal, internationale, jeder kennt ihn Durchbruch war dann tatsächlich Titanic.
Ja, wie man heute sagt, das Katapultieren in die A-List
der
Schauspieler. Weibliche Hauptrolle Kate Winslet.
Ja.
Und ich glaube, der erste Busen, den wir alle sahen im Kino.
Ich habe den Film heute Mittag nochmal geguckt und die hat einen schönen Busen. Das muss an der Stelle mal gesagt werden.
Ja.
Die hat wirklich schöne Brüste.
Vor allem kennst du die Vorgeschichte zu dem
zu den Brüsten?
Busending? Ja, zu den Brüsten. Leonardo DiCaprio. Als Kate Winslet und Leonardo DiCaprio sich das erste Mal getroffen haben, hat sie einfach ihre Möpse gezeigt, eben wegen dieser Szene, damit die Spannung weg ist.
Ja.
So quasi, jetzt hast du sie gesehen, jetzt ist gut. Das hat sie übrigens in 60 weiteren Filmen bis heute danach auch gemacht.
Immer mit ihnen. I saw your boobs.
Von der hat man gefühlt, aber so im Nachgang des Films nicht mehr so extrem viel gesehen, so fand ich.
Also wenn man das jetzt vergleicht mit Leonardo DiCaprio nicht, dazu muss man aber auch sagen, Leonardo DiCaprio ist der erfolgreichste Schauspieler in Hollywood im Moment.
Ja.
Also ist schwierig da mitzuhalten. Die hat schon noch viel gemacht.
Hammer.
Also sehr viel, der Vorleser allein schon.
Ja.
Also die hat sehr viele schwere und ernste Filme gemacht.
Ja, aber ich muss auch sagen, von ihren Filmen, die sie so gemacht hat, ja, hast recht, die sind schwer, aber die sind alle gut.
Ja, die sind alle geil. Alle gut.
Die kann man sich alle angucken.
Die kann das auch wirklich richtig gut. Die beiden sind auch, was ich sehr schön finde, bis heute noch richtig dick befreundet.
Mhm.
DiCaprio und Kate Winslet.
Haben auch zu ihrem, ich glaube, fast nicht 20-jährigen Jubiläum, aber irgendwann, ich glaube, nachdem so 10, 15 Jahre lang nach Titanic haben sie wieder zusammengespielt. Dann auch wieder in einem Liebesdrama.
Ja, wie hieß der noch?
Also Mann und Frau gespielt haben.
Oh, der war super.
Ach Gott, ja.
Oh, das ist jetzt peinlich, ne? Egal, der war super. Ich glaube, 15 Jahre waren es, glaube ich. Der war wirklich gut.
Ja. Also so flott sind wir selten jetzt in ein Thema reingesprungen. Die Show läuft erst seit 7 Minuten und 4 davon sprechen wir schon jetzt wirklich über den Film selbst.
Ist ja der Wahnsinn!
Ja, wir sprechen heute so ein bisschen über das Schiff selbst, die Technik, die dahinter steckt, ganz grob Filmfehler, haben noch ein paar andere kleine Ausflüge vorbereitet.
Die Produktion.
Die Produktion.
Monsters an Film. Also Monster im Sinne von Aufwand, also es ist wirklich ein lächerlicher Aufwand gewesen.
Mhm. Ja. Habt ihr zum Film selbst ein paar Zahlen?
Ja, also...
Oh, ich hab eine sehr schöne.
Also ich kann mal ein paar Zahlen runterrattern. Ja. Sie haben 1996 angefangen zu drehen. 1997 kam er dann ins Kino.
Mhm.
Also das ging dann relativ fix. Die hatten 160 Drehtage, 120 oder 138 waren geplant. Das waren dann im Endeffekt 160. So viel zum Thema deutsche Filme, die knapp mit 30 auskommen müssen. Der hatte 160.
Krass.
Ja. Er hat 11 Oscars gewonnen, war für 14 nominiert, beides Rekord.
Der war auch mega lange in den Filmcharts. Ja. Übrigens, ganz kurz zum Zwischenhalt, der Film hieß Zeiten des Aufruhrs.
Ja, genau, Zeiten des Aufruhrs.
Von 2008, genau. Das sind 11 Jahre, weil 97 kam Titanic raus, ne?
97, ja. Dann, wir hatten, insgesamt waren es 130,9 Millionen Kinobesucher, was damals echt, das ist heute noch super viel. Damals sind die Zahlen des Geldes halt auch mega interessant. Das waren 1,8 Milliarden Dollar hat er eingespielt.
Krass.
Bei einem Budget von 200 Millionen Dollar. Und der geht 194 Minuten. Witzigerweise, das greife ich schon mal vor, der Film besteht ja aus einem langen Rückblick. Der wird ja beginnt in der Gegenwart mit einem Schatzsucherteam, das die Titanic erforscht und dort einen Diamanten sucht. Und dann kommt so eine alte Frau da an, behauptet, sie wäre diese Rose, also Kate Winslet, Und die erzählt die Geschichte von Jack und Rose halt eben auf der Titanic. Und dieser Rückblick, der eigentliche Film ist, geht genauso lange wie der Untergang der Titanic. Genau. Das hat 2 Stunden, 40 Minuten gedauert, bis sie unter Wasser war, und genauso lang geht dieser Rückblick.
Und den Film zu machen, hat mehr gekostet, als die Titanic nochmal neu zu bauen.
Viel mehr, fast das Zehnfache.
Ja, die Titanic hat 7,5 Millionen oder so gerade mal gekostet und der Film hat fast das...
Ja, und das Zehnfache ist, die nachzubauen, also in der Vorproduktion haben die sich super viel, erzähle ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher,
da ist
super viel Gedanken gemacht, und die nachzubauen würde 25 Millionen Dollar kosten.
Du kannst den Preis, den die echte Titanic vor über 100 Jahren gekostet hat, aber nicht direkt als Vergleich ziehen, denn wegen Inflation und so weiter.
Ja, doch, das ist da schon eingerechnet.
Echt?
Ja. Das ist auch...
Also 97 hätte das den knapp 7,5 Millionen gekostet.
Da hatte ich auch eine witzige Statistik gefunden. Das war, wenn man nach heutigen Standards mit den Gagen von Kate Winslet und DiCaprio und James Cameron, wenn man den Film heute nochmal drehen würde, würde der zwischen 300 und 350 Millionen kosten.
Also fast das Doppelte.
Krass. Nur wegen Inflation?
Ja, also wegen Inflation und steigender Gehälter. Wenn du jetzt den DiCaprio nimmst, der hat ja teilweise Verträge, die ihm 80 Millionen einbringen.
Okay, ja gut, das ist wichtig, dass die Schauspieler halt heute sehr viel bekannter sind.
Ja.
Ja, ist schon geil. Also war schon echt ein Filmmonster. Wie habt ihr den damals so? Der kam 97, ich war damals 7 Jahre alt. Ich weiß, mir ging es megamäßig auf den Sack, dass der in dem Kino, in dem mein Vater arbeitet, dass das Kino hat nur 4 Säle. Und teilweise war es so voll, als der lief, dass der Film in allen 4 Sälen lief.
Nicht denn
so,
ernst?
Ja, mit Zeitverzögerung. Also die haben in Kino 1 dann angefangen. Das waren ja noch richtig große Filmrollen damals. Mein Vater hat den von einem Projektor so knapp 20 Meter bis zu dem nächsten Kinosaal, wo die Technik für den nächsten Kinosaal stand. Dann haben sie das über Rollen, über so Filmrollen, Filmweiterleitungsrollen, keine Ahnung, wie man die nennt, einfach irgendwelche Schienen, haben die den Film weitergeleitet in den nächsten Projektor, um den dann wieder in den nächsten Projektor so weiterzuleiten. Ja, Mann, das ging.
Also
der lief teilweise mit 5 bis 10 Minuten Verzögerung in allen Kinos.
Ja. Also mit einer Rolle wurden 2 Kinos bespielt.
4 Kinos teilweise.
Ja. Also das ist echt total irre. Die haben in Amerika gab es auch sehr, sehr viele Fälle, wo Paramount nochmal Kopien in die Kinos schicken musste, weil die abgenutzt waren. So oft haben die denn gezeigt. Also das war ein irrsinniger Hype, das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Ja. Also wir waren ja alle zu jung so, um das so richtig mitzukriegen. Du hattest jetzt das Glück, sag ich mal, dass du mit Kino groß geworden bist.
Ja.
Ich hab's nur mitgekriegt, weil mein Vater, glaube ich, 4-mal drin war oder so. Ständig kam mein Vater wieder, ich hab schon wieder Titanic geguckt. Und ich durfte ihn halt nicht sehen. Ich habe ihn nachher erst auf VHS gesehen.
Für mich war Titanic damals der Grund, Leonardo DiCaprio zu hassen, weil in der Schule haben irgendwie auch alle Mädels haben nur noch über den DiCaprio gequatscht.
Ja.
Ich wusste damals, ich war 7 Jahre alt, wusste nicht, wer das ist. Ne?
Ja.
Ich wusste nur, er geht mir auf den Sack, weil so viele über den gesprochen haben.
Ja.
Und du hast Leute gehabt, die mit kompletter Selbstverständlichkeit in die Klasse kamen und meinen, oh, ich habe heute Titanic gesehen, wie oft hast du den schon gesehen? Oh, jetzt das 12. Mal.
Ja. Es ist echt, es ist Wahnsinn, das ist viel krass, also dieser Hype darum, ich glaube, der ist noch krasser als bei Star Wars 7 gewesen. Also, aber weniger des Merchs wegen.
Also Titanic-Merchandise. Ja,
geil. Ich hatte Titanic-T-Shirts und Titanic 1912 Swim-Team.
Nicht dein Ernst.
Moment, die wissen, Titanic-Swim-Team, die wissen, dass das Schiff gesunken ist.
Ich weiß, ist doch geil, oder?
Ihr lacht mich aus, weil ich mit Dr. Grant gespielt habe.
Nein, das war kein offizielles Titanic-Merch, das war so ein Witz. Aber was soll ich sagen? Ja, genau, aber im Nachhinein erleben, als der Film dann eben ins Kino kam, was das für Wellen gebrochen hat, wie unfassbar erfolgreich dieser Scheißfilm war.
Vor allem, wie oft er auch wieder ins Kino gekommen ist.
Ja.
Ich kann mich an Zeiten erinnern, wir hatten so Kinoprospekte, da war der raus und dann irgendwie, dann lief er mal 2 Wochen nicht und plötzlich kam der aber, nachdem er dann einen Oscar gekriegt hat oder so, kam der wieder ins Kino.
Ja. 2012 zum 100-jährigen Jubiläum der Katastrophe wurde er auch nochmal, ich glaube, haben die...
In 3D
dann ins Kino gebracht. In 3D,
von Michael Bay, mit Explosions.
Ja, wo Steven Spielberg total fasziniert von war, von der Technik, wie Cameron das geschafft hat, den in 3D umzusetzen, hat das deswegen auch mit Jurassic Park 1 gemacht. Worüber wir in der Jurassic Park-Folge gar nicht gesprochen haben. Den gab es auch nochmal in 3D.
Okay, wollen wir kurz, es gab ihn in 3D, er war nicht gut.
Ende. Es passt sehr gut, dass diese Folge direkt auf die Jurassic Park-Folge anschließt, denn wie wir in der Jurassic Park-Folge schon gesagt haben, Titanic hat Jurassic Park als erfolgreichsten Film aller Zeiten abgelöst.
Genau. Ja.
Ja,
ja, was soll man dazu sagen? Also das ist, der ist dann abgelöst worden von Avatar, vom gleichen Regisseur wie Titanic und der Regisseur, der ursprünglich mal Jurassic Park machen wollte, aber halt 2-3 Stunden zu spät
kam. Und vor allem das Geile war, James Cameron hat halt einfach mal Titanic rausgehauen, 97, zu dem Zeitpunkt erfolgreichster Film aller Zeiten und hat den dann mit seinem Film, den er danach gemacht hat, Avatar, erst wieder getoppt.
Ja.
Also er hat danach Avatar gemacht, er hat Titanic gemacht und danach erst wieder Avatar, also 2009 dann erst, ne, fast 10 Jahre danach. Ja. Und hat mit dem Film halt seinen Erfolg von Titanic einfach mal getoppt.
Ja. So, also man muss aber dazu
maßgeblich auch, Wahnsinn.
Man muss dazu auch, wenn, ich schaue Fred jetzt fragend an, man könnte das als super Überleitung in die Vorproduktion nehmen, wenn wir über die Produktion schon sprechen wollen, weil das ähnlich wie bei Avatar war, da lief halt super viel im Vorfeld. Also warum da so lange Zeitabstände zwischen den letzten Filmen halt von ihm war. Weil der Typ, der finanziert und holt sich seine Ideen hauptsächlich von Dokumentarfilmen. Also der nutzt das Geld, was er von Filmen verdient, um Dokumentarfilme zu machen. Da holt er sich die Idee her für Spielfilme, um damit dann wieder seine Dokumentarfilme zu bezahlen. Mhm. Und der hat im Vorfeld halt für Titanic unfassbar viel Forschung betrieben. Der ist allein 95 sind die 12-mal runter zum Wrack getaucht, ja. Also mit ihm, mit verschiedenen, also der hat mehrere Länder da halt zusammengebastelt, also Forschungscrews aus mehreren Ländern.
Der hat eine Kameratechnik entwickelt, die in der Tiefe ordentliche, scharfe Bilder macht, nur um diese Forschung da zu betreiben. Der Mann ist der Wahnsinn.
Diese Aufnahmen, die man im Film sieht vom Wrack, das sind echte Aufnahmen. Mhm.
Ja, diejenigen, also von außen die. Die von innen nicht. Man sieht von innen Kameraaufnahmen, wie dieser Roboter, dieser Snoop Dogg-Roboter, so heißt der, da durchfährt. Die sind gefaked.
Okay.
Das wird aber auch unterschnitten mit den Aufnahmen von diesem Roboter. Und die sind echt die Aufnahmen. Sieht man übrigens, da gibt es so einen super geilen Schnitt, so POV-Roboter auf dem Klavier, Schnitt nach außen.
POV heißt Ich-Perspektive.
Genau, die Point of View. Genau. Und Schnitt, so die, ich sag mal so, man sieht so links im Bild dann diesen Roboter und rechts im Bild das gleiche Klavier, das wir gerade gesehen haben. In der einen Kameraeinstellung war das echte Klavier unten in der Titanic.
Echt? Geil.
Ja, ja. Und rechts daneben, und dann im nächsten Schnitt halt dieser Nachbau, der einfach genau so aussieht.
Wahnsinn.
Das ist total irre. Das ist das erste Mal, dass jemand dieses Klavier seit 1912 gesehen hat.
Wahnsinn.
Cameron hat mit diesem Forscherteam zusammen eben Snoop Dogg gebaut. Den gibt's wirklich, diesen Roboter.
Ja, ich weiß, diesen Unterseeroboter.
Genau, der mit den Armen, da wo der Dicke dann noch sitzt und da die Arme so, gib mir die Arme und so.
Ja.
Den haben sie extra dafür entwickelt, um in das Wrack reinzufahren. Also der hat da sagenhaft viel Geld reingesteckt, mit diesen Forschungsinstituten logischerweise zusammen. Und haben halt zum ersten Mal solche Aufnahmen gemacht. Die waren zum ersten Mal in der Titanic. Was sie noch geschafft haben, ist, die sind danach dann halt zu dieser Werft, Sekunde, ich weiß auch, wie die heißt, irgendwas mit Wolf.
Wo die gebaut wurde.
In Irland.
Genau, in Belfast.
In Belfast,
wo steht Belfast in Irland?
Mhm. Belfast ist die Hauptstadt von Nordirland.
Genau.
Ja. Genau. Harland und Wolf. Und dort sind denen tatsächlich die Archive geöffnet worden und es gab Blaupausen vom Innenleben der Titanic noch da.
Wahnsinn.
Die galten bis dahin als verschollen. Die haben nie gesagt, dass sie die haben. Und die haben die halt wieder Cameron und sein Team haben die dann halt wieder ausgebuddelt. Ich glaube auch, wenn James Cameron klingelt, dann sagt man früher oder später nicht nein, weil der will mit so viel Geld winken.
Das ist auch einfach, wenn du guckst, weil du schon sagtest, so, er dreht Filme, um seine Forschung zu finanzieren. Das ist zum Beispiel auch so.
Umgekehrt,
ich zum Beispiel als Fotograf, für mich wäre es der größte Trauma, zum Beispiel für die National Geographic zu arbeiten. Ja. Ne? Wenn du dann aber die Liste siehst von Fotografen und Filmern, die halt regulär für National Geographic arbeiten, da steht ja James Cameron ganz oben mit drin. Der macht Unterwasseraufnahmen, sowohl Filme als auch Fotos für dieses wirklich Kulturmagazin, ne? Ja. Da kommst du einfach nicht ran.
Der
wenn du so irgendwie Tiefseeaufnahmen, perfekte Tiefseeaufnahmen aus dem Marianengraben hast,
ja, genau, das wollte ich gerade sagen, das
kannst du nicht mithalten.
Der spinnt das einfach in den Marianengraben runter, der tiefste Punkt der Erde.
Ja.
Ich glaube, 11 Kilometer tief oder so ist dieses Loch.
Ja.
Also, das ist echt total irre.
Es ist auch total krass. Vor allen Dingen, darf ich mal ganz kurz sagen, wir haben jetzt mindestens schon für alle Pornogucker haben wir jetzt irgendwie schon einen Bildungsauftrag erfüllt. Alle, die nicht wussten, was POV heißt, die werden das jetzt gleich wieder nachhören. Weil jeder, der POV-Porn guckt, der weiß jetzt, wofür das steht.
Point of view.
Ich glaube, Leute, die POV-Porn gucken, wissen genau, wofür POV steht.
Ich glaube, das kann man ziemlich schnell sich zusammenreimen.
Ja, jedenfalls,
Pussy Orbit Vagina. Jedenfalls haben die halt, wie gesagt, diese Blaupausen gekriegt. Und haben anhand dessen halt eben dieses Schiff nachgebaut. Und zwar nicht, das war nämlich eigentlich der Plan, eben in Danzig, in so einer Werft in Danzig, für 25 Millionen das Schiff komplett nachzubauen.
Für die Filmaufnahmen jetzt.
Genau, das war der Plan vom Studio. Krass. Cameron hat sich aber dafür entschieden und wie auch immer konnte er sich durchsetzen. Den Typ kannte man bis dahin von Terminator und Alien. Wir reden ja von einem ganz anderen Genre.
Ja.
Der hat sich irgendwie geschafft, sich durchzusetzen, das noch teurer werden zu lassen, indem er das nur teilweise nachbauen lässt und den Rest mit Spezialeffekten, also mit verschiebbaren Wänden und solchen Nummern halt macht. Also super aufwendig.
Die haben also ich habe vorhin so ein kleines Making-of gesehen und da war das Schiff komplett, dass das ganze Schiff gebaut wurde.
Genau, von, ja, die haben zweimal das Schiff gebaut.
Aber Moment, nicht in Originalgröße.
Doch. Ja, nee, ja, nicht ganz Originalgröße. Die haben das maßstabgetreu nachgebaut, haben aber ein paar Teile weggelassen.
Okay. Ich wollte gerade sagen, die haben wahrscheinlich auch so breitere Gänge oder sowas zum Film gemacht.
Nein. Das sind diese Spezialeffekten-Nummer, die ich meinte.
Aber das war halt, das war ich auch noch nicht. Das war halt, also das war halt nicht dampfbetrieben und schwimmfähig, das war halt ein riesiges Modell, ne?
Alter, nein. Also die haben zweimal haben die dieses Schiff nachgebaut. Einmal, also die haben in Mexiko ein Filmstudio gebaut, das ungefähr so groß ist wie eine kleine Stadt. Es war auch das erste Filmstudio, das seit den 30ern überhaupt gebaut wurde.
Das also größte Freilichtstudio der Welt damals.
Genau. Und die haben da zwei Wassertanks gebaut.
Ja, das habe ich noch gesehen.
Einen mit 64 Millionen Liter Fassungsvermögen. Und da, also Wasser, und da haben die das Schiff in Originalgröße bis auf ein paar Decks, sie haben ein paar Decks weggelassen, weil das sonst mit dem Mechanismus, mit diesem Anheben und so weiter nicht funktioniert hätte. Also nicht das Durchbrechen, das war ein Modell, aber alles andere. Und weil es auch einfach zu groß geworden wäre. Ja. Aber es ist wirklich bis auf ein paar Meter originalgetreu.
Wahnsinn.
Und vor allem maßstabgetreu.
Wahnsinn.
Und,
ich kann mich nur wiederholen, Wahnsinn.
Ja, in einem 22 Millionen Liter Tank praktisch daneben haben die erste Klasse mit Deck und so weiter gebaut. Das Ding konnte man per Hydraulik absenken. Und zwar 30 Zentimeter pro Minute konnten die das unter Wasser lassen und wieder hoch und solche Nummern.
Wahnsinn.
Krass. Richtig irrer Scheiß. Voll die konnten krank. Das auch in der Mitte durchtrennen und solche Sachen. Und das war eben das, was dann halt so brutal teuer war, dieses Teil.
Es gibt einen Grund, warum ich muss ganz ehrlich was sagen, ich mochte Titanic lange Zeit nicht, aber auch so nach dem Studium war es bei mir so während und nach dem Studium war das so, wo ich wirklich gesagt habe, so ey, Titanic ist eigentlich ein ziemlich geiler Film.
Ja.
Den habe ich danach erst, nachdem ich es wirklich verstanden habe und gesehen habe und womit das, also erst dann habe ich angefangen, Titanic auch wirklich zu mögen.
Es ist wirklich total irre, was die für einen Aufwand betrieben haben. In diesem 64 Millionen Liter Außenschuss-Schiff, was sie da gebaut haben. Mhm. Also wenn du Außenszenen siehst, ist es eigentlich nur beim Untergang ein Modell, sonst ist es immer dieses Schiff, was sie da gebaut haben. Auch wenn die draußen rumlaufen und so, außer in der ersten Klasse, wie gesagt, da ist das dann besser mit diesen Alkoven, wo die da durchlaufen und so. Das ist dieses andere Modell mit dem ganzen Innenleben und alles andere ist halt, weißt du, wo die auch vorne auf der Reling stehen und so, das ist halt dieses Schiff in dem großen Tank und da haben die allein ein 120 Meter langes Schienennetz aufgebaut für den 50 Meter langen Kamera- und Lichtkran, den sie halt gebraucht haben, um Licht umzusetzen und da die Kamera draufzustellen und da irgendwelche Moves zu machen.
Ist immer so,
wie diese berühmte Einstellung, wo die beiden sich so halten.
Ja, hast du immer das Gefühl, wenn je aufwendiger der Film ist, desto mehr hat der Regisseur tatsächlich zu sagen. Weil Regiearbeit ist einfach, du verlierst dich in Details. In frickeligen Details.
Ja, Cameron ist da echt extrem. Ja. Also da habe ich habe Geschichten gelesen, wie der die Leute da am Set behandelt haben muss. Der ist sowieso ein sehr strenger Regisseur.
Ja, der hat Ed Harris fast mal ersoffen beim Dreh zu The Abyss oder so.
Witzig in dem Making-of, das ich mir vorhin noch angeguckt habe, hat Leo DiCaprio gesagt, dass James Cameron wohl sehr gut mit den Schauspielern umgeht.
Ja, er ist nur sehr streng. Ja. Also darum geht's. Der hat zum Beispiel diese, ihr erinnert euch alle an die Szenen, wo Kate und Jack und nachher auch ganz viele Komparsen durch dieses halb überflutete Titanic durch die Gänge so laufen, nachdem sie ihn befreit hat. Das ist halt eben dieser 22 Millionen Liter Tank, weil die das ja absenken konnten. Und das Wasser war halt saukalt.
Ja, wollte gerade sagen, er hat auch kaltes Wasser bestanden.
Der hat darauf bestanden, dass keine Heizung eingebaut wird.
Wenn du genau bist, sind es Statisten, weil sie keinen Text haben.
Ja,
sowohl als auch. Die haben zum Teil auch Statisten.
Wenn du ganz
Text.
Ja, okay, aber wenn du ganz genau bist, sind stumme Leute im Hintergrund Statisten und sobald sie auch nur ein Wort sagen, sind sie Komparsen.
Genau.
Übrigens,
ich kenne es anders. Also, wenn sie ein Wort sagen, sind sie Kleindarsteller.
Nee, das ist, wenn die mehr als ein Wort sagen.
Okay.
Ja, gut. Grenzen sind fließend.
Ja, aber die haben zum Teil, die brabbeln ja immer, du hast immer Gebrabbel im Hintergrund irgendwie und Schreierei und manchmal sieht man auch die Leute, die was sagen und man versteht die Sätze auch.
Mhm.
Und das sind sehr, sehr häufig, gerade bei diesen Rettungsbootaktionen, echte Sätze, die so auf der Titanic gefallen sind, nach Augenzeugenberichten.
Wahnsinn.
Also zum Beispiel erinnert ihr euch, das ist ein ganz, ganz kurzes Ding, wo hier Frauen und Kinder zuerst, wo ein Mann noch so ein Kind hinterherreicht und das so runterlässt und dann irgendwie sagt, hier, nimm Mamis Hand und sei ein braves Mädchen oder irgendwie sowas sagt er.
Mhm.
Dieses Mädchen hat halt, also das ist die Darstellung einer Überlebenden, das hat ihr Vater zu ihr gesagt.
Oh, krass.
Da ist es halt so eine ganz kleine Szene von irgendwelchen Komparsen.
Gänsehaut.
Und da gibt es ganz, ganz viele von. Auch dieses alte Ehepaar, dass sich da hinlegt. Sich noch so, ja, das waren irgend so ein relativ wohlhabendes Pärchen aus London halt. Die kannte man und die sind scheinbar, also laut Augenzeugen sind die in ihrem Zimmer geblieben. Was die genau da gemacht haben, keine Ahnung, aber vermutlich sowas.
Mhm. Zu Gästen, die in ihrem Zimmer bleiben, obwohl das Schiff untergeht, kommen wir später noch.
Ja. Also ich habe noch mehr zur Vorproduktion, wollt ihr noch was hören?
Oder ja,
was
gerne, mega gerne.
Es gibt noch ein paar abgefahrene Sachen, zum Beispiel bei einem Dreh ist irgendwer an Set eingebrochen. Also okay, an Set einbrechen ist nicht schwer. Das ist ja nicht vor Nox. Die stehen da und drehen und irgendwer ist halt zum Catering hingegangen und hat das Catering vergiftet.
Was?
Mit, warte, ich hab ich hab leider vergessen mir den Namen. Also es war eine Droge. Also die heißt, im Fachjargon heißt sie Phenicillidin. Das ist, ich hab's vergessen, irgend so eine Droge. Mit pH, ja. Das ist so ein Halluzinogen halt.
Ne?
Ehemaliges Anästhetikum, das als Droge verwendet
wie
wird.
Wie Phene?
Phenicillidin.
Also genau, Phenicillidin.
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 Den Begriff kennt man auch, also wie das auf der Straße genannt wird.
Angel Dust.
Angel Dust, genau. Hm.
Ja, kennt man, ne? Jedes nehme ich jedes Wochenende.
Ja. Jedenfalls hat er einfach mal das ganze Set vergiftet. Also fast alle sehr, sehr viele vom Team lagen danach im Krankenhaus, unter anderem auch James Cameron, der sich am Set, als es rauskam, noch Finger in den Hals gesteckt hat, aber es war leider zu spät. Die waren einfach alle high und haben einfach mal ein paar Tage Drehausfall gehabt.
Wieso?
Keine Ahnung, man weiß auch nicht bis heute nicht, wer das war.
Ey, Keine Ahnung. An einem Set ich glaube, Batman Begins ist irgendein besoffener Idiot ins Batmobil reingerast und hat danach gesagt, ihn hat ein UFO getroffen. Also.
Ja. Okay.
Also irgend sowas passiert halt irgendwie immer.
Ist das krank.
Was auch sehr geil ist, ihr kennt ja noch diese epische Abfahrtsszene relativ am Anfang. Also als ihre Geschichte dann losgeht, stehen die da ja alle und winken und das Schiff fährt los.
Mhm. Ne?
Und das ist, also die haben erst die ganzen Szenen davor gedreht, wo halt ne, die Leute davor stehen, einsteigen und so weiter. Und dann sah man halt, dass das Board mit das Schiff mit der linken Seite, ich krieg das mit Backboard und Steuerboard nicht hin, links.
Steuerboard ist rechts, Backboard ist links.
Genau. Dann halt mit Backboard an diesem Kiel steht.
Mein Opa hat mir das immer beigebracht, wenn ich dich mit meiner rechten Hand schlage, auf welcher Seite tut's weh. Weil ich habe früher gerudert, dann bist du ja immer verkehrt herum. Und dann war so, wenn rechts Backboard ist und ich dich dann schlage, auf welcher Seite tut's weh. Und dann irgendwie so konnte ich mir das merken immer.
Aha, okay. Wegen Backpfeife.
Ja. Also, das steht halt mit Backbord an den Kiel. Da der Wind aber für die Totale anders stand, also Richtung Norden stand, mussten die das umdrehen oder haben die das Schiff andersrum gedreht und ist dann halt losgefahren. Es war aber von der einen Seite schon abgedreht und auch nur auf der einen Seite präpariert. Das heißt, die ganzen Requisiteure sind hingegangen und haben alle Schilder in Spiegelschrift aufgemacht und den Komparsen gesagt, die sollen andersrum laufen als in den Einstellungen davor, um das nachher in der Post einfach zu spiegeln.
Wie
das
geil. Bild.
Geil. Damit das halt im Anschluss passt, sonst wäre das Schiff in die falsche Richtung gefahren.
Geil. Ja, heute änderst du sowas digital halt einfach, so mit Schildern und so, aber damals halt wahrscheinlich ein extremer Mehrwert an Arbeit halt einfach nur, ne?
Ja, gut, aber es war ja schon ein extremer SFX-Aufwand eben auch. Also es war ja nun mal James Cameron, der Typ, der SFX praktisch erfunden hat.
Mhm.
Also zumindest in dem Stil. Aber da war es wohl scheinbar einfacher. Ja klar, ich meine, allein so ein Schiff zu wenden und wieder herzurichten, wie lange das dauert.
Ja.
Das war zum Beispiel auch bei, um mal einen kleinen Ausblick nochmal auf Schiffe in Filmen zu geben, bei Fluch der Karibik zum Beispiel beim ersten, haben die ja auch mit echten Piratenschiffen gedreht.
Ja.
Ne? Also wirklich mit echten alten Schiffen. Und da gibt es eine sehr schöne Aufnahme, wie Johnny Depp halt wirklich dasteht an dem Ruder von so einem riesen Piratenschiff und irgendeiner aus dem Set, irgendein Regieassistent oder so, es ihm zuruft, mal zwei Meter weiter nach links und er nur guckt und meinte, wie, das Ding ist echt, auf dem ich hier stehe? Ja, das ist echt. Und er hat dann halt navigiert mit dem Teil, ne? Hat dann nach links gedreht dann. Bis es dann hieß, alles klar, wir können drehen.
Der James Cameron und sein Team haben für den Film, ja nur extra für diesen Film, die Technik des Motion Capturing erfunden. Weil da so viele Leute auf dem Deck teilweise zu sehen sind, dass das mit Statisten fast unmöglich umzusetzen gewesen wäre.
Ja.
Also erinnert ihr euch an die Szene ganz am Schluss, wo das Schiff schon senkrecht steht, wie so ein Korken im Wasser.
Ja.
Da sind Leo und Kate oben auf der Reling, auf so einem Geländer und sitzen auf diesem Geländer und alle Leute um die herum, die auch so runterfallen und so weiter, das ist alles aus dem Computer.
Ja. Das sind übrigens zum Teil das Gesicht von dem Macher, der das animiert hat, der Chef da von dieser SFX-Abteilung, also CGI-Abteilung, dessen Gesicht sieht man da und auch das seiner Kinder. Die hat er zu Hause abgefilmt und nachgebaut. Krass. Und hat die halt da eingebaut.
Ja. Oh, darf ich dir einen Filmfehler vorwegnehmen, einen kleinen?
Ja, klar.
Den ich gesehen habe, genau bei dieser Szene, die Fred gerade beschreibt. Da siehst du, wie einer runterfällt und auf dem Deck der Titanic waren immer so kleine zylinderförmige, fast wie Schornsteine oder so.
Diese kleinen Metallböppel, wo genau man die Tower dran festmacht.
Ja, genau. Ja. Und da siehst du halt, wie einer der Darsteller halt draufknallt und wieder halt einfach eindeutig siehst, dass es Schaumstoff ist, ja, weil es mega nachgibt.
Echt?
So, ja, total geil.
Alles da oben drauf war alles aus Schaumstoff, damit die Stuntmänner sich nicht verletzen. Und bei einem ist es halt drin gelandet, dass das so einknautscht.
Oh, wie geil.
Das sieht mega lustig aus.
Einknautscht ist sehr schön, ja. Ich kenne noch eine schöne Anekdote vom Set. Sorry, wenn ich dich kurz unterbreche. Aber es ist zum Beispiel die Szene, diese schöne, wo Kate Winslet sich auf die Zehenspitzen stellt, ne? Mhm. Die ist.
Wo sie tanzen gerade.
Genau, die ist on the spot.
Nee, das ist nicht beim Tanzen, das ist beim Armdrücken.
Das ist Schmerz. Ja, wo sie das erste Mal in der dritten Klasse ist. Die Szene ist on the spot entstanden, weil Kate Winslet hat früher wirklich Ballettunterricht gehabt und hat das einfach, James Cameron meinte zu ihr, mach doch einfach mal. Und sie hat es gemacht und sie hat es hingekriegt und hat sich dabei beide Zehennagel eingerissen.
Ja. Nein,
ja, weil sie es so lange nicht gemacht hat, ja. Die hat sich bei ihren großen Zehen, hat sich beide großen Zehennägel mega eingerissen wohl.
Das ist super, super häufig in dem Film, dass die Szenen zwischen Kate und Leo improvisiert sind. Also nicht das, was sie tun, also die Gänge und so weiter sind natürlich bei dem Aufwand alles vorausgeplant gewesen, logischerweise.
Also Kleinigkeiten halt.
Aber die Dialoge nicht. Die sind fast alle, bis auf die wirklich richtig dramatischen, sind improvisiert. Auch Ernsthaft? Das König der Welt und so ist improvisiert.
Echt?
Ja. Mhm. Auch dieses Ganze mit dem Spucken, diese Nummer, wo er ihr Spucken beibringt und so, ist komplett improvisiert, die Szene.
Ja.
Also das sind richtig, richtig viele Sachen, die sich einfach so am Set ausgedacht haben.
Das war auch mit dem der König der Welt, das war auch ein Witz von DiCaprio, weil James Cameron immer nur sagte, biet mal an, mach mal. Und da irgendwann dachte er, jetzt mache ich irgendwas sowas so Cheesiges, dass ich jetzt mal eine Pause kriege, hat einfach gerufen, ich bin der König der Welt. Und das ist dann im Film gelandet.
Und das Ding aus dem Film.
Und das ist einer der ikonischsten Sätze aller Zeiten.
Ja. Ja. Auch das mit diesem, wo sie sich auszieht und dass er sich er sie malt. Da sagt er so, geh zum Bett, zur Couch. Das ist tatsächlich ein Versprecher von Leonardo DiCaprio gewesen. Das war keine Absicht. Er sollte einfach nur sagen, geh zur Couch. Und er saß da halt völlig perplex, geh zum Bett, zur Couch.
Geil.
Ist mein little artist blushing.
Was ich auch sehr cool finde, also jetzt bei der Zeichenszene, DiCaprio kann nicht zeichnen. Das haben die nicht hingekriegt. Und diese Nahaufnahme, man sieht ja immer diese Hand, die da halt so Rose dann zeichnet, das ist James Cameron. Hm. Der ist aber Linkshänder, deswegen mussten die auch das Bild spiegeln.
Ja, der kann zeichnen wie ein junger Gott wohl, ja.
Das ist total großartig. Übrigens, wenn man das weiß, ich habe den ja heute nochmal geguckt, man sieht auch voll, dass die Hände viel zu alt sind für Leonardo DiCaprio. Man muss dazu sagen, das war halt noch nicht HD-Zeit. Ne? Da haben die auf sowas noch nicht geachtet.
Ich wollte gerade sagen, da achtest du ja so auf sowas auch nicht. Aber
wie auch, wenn es nicht HD ist. Ne?
Das sind halt dann so einfach Schnittbilder. Gibt es auch bei einem Stirb Langsam-Film, glaube ich, ist das ja. Oder bei irgendeinem Bruce Willis-Film, wo so irgendwie, ich glaube, es war Stirb Langsam, wo halt ein Schwarzer so eine Packung Dynamit halt nehmen soll. Mhm. Und in der Szene, wo das Dynamit genommen wird, ist halt einfach mal ein Handmodel, ist das weiß ist. So, und du halt einfach siehst, es ist ein Weißer, der die Packung nimmt und in der nächsten Szene hat es halt einen Schwarz an der Hand, wie er es gerade aus dem Rucksack
holt. Ja, wahrscheinlich haben die das vergeigt zu drehen oder haben es nachgedreht mit irgendwem und nicht aufgepasst oder sowas.
Ja, ich glaube, es war bei Stirb Langsam 3, glaube ich, war das. Ah, mega schön, solche Sachen, wenn das halt wirklich passiert, ey.
Hier von wegen, dass Cameron so streng ist, ich habe ja erzählt gerade, dass sie alle krank geworden sind. Es sind auch richtig viele Crewmitglieder immer wieder gegangen. Dass die irgendwann keinen Bock mehr hatten auf die Strapazen von diesem Film.
Mhm.
Und hier diese Screen Actors Guild.
Die amerikanische Schauspielergewerkschaft. Ja, in den USA gibt es sowas.
Die SCA, das sieht man auch manchmal im Abspann, dass irgendwo hinter einem Namen SCA steht. Die mussten tatsächlich, also die sind da hingefahren, haben dann einen Prüfer hingeschickt, um zu gucken, ob die Arbeitsverhältnisse überhaupt legal sind. Mhm. Waren sie aber vollkommen. Cameron ist auch kein Arsch, der ist einfach nur streng. Mhm. Und der wollte halt von seinen Leuten, also der hat die Leute richtig gefordert.
Mhm.
Also ist jetzt nicht, der ist auch kein Choleriker oder so, also scheinbar zumindest nicht. Ich habe nichts davon gehört, dass der irgendwie ein Arsch sein soll, sondern der ist einfach.
Da habe ich auch nie was von gelesen. Ich habe auch mal gelesen, dass er ein Perfektionist ist und dass er halt sehr, sehr. Er ist nicht Stanley Kubrick-mäßig perfektionistisch.
Der ist halt kein Arsch.
Der sagt halt irgendwann, jetzt ist es mal gut. Aber der fordert seine Leute halt ohne Ende.
Genau. Er soll so durch und durch auch Macher sein.
Voll. Also, er macht auch so alles selbst.
Genau, er soll auch ein super großes Verständnis für die ganze Technik am Set haben und packt selber mit an. Also ich habe Bilder gesehen, Aufnahmen, wie er auf dem Deck die Eisbrocken selbst mit den eigenen Händen auch noch mitverteilt hat.
Ja.
Weil es gibt ja manchmal Regisseure, die können nur Regie führen. Die haben die können nicht mal eine Kamera anmachen. Die haben keinen Plan von dem ganzen Technischen, was da abgeht. Was auch funktionieren kann.
Klar, es ist ja auch streng genommen nicht deren Job.
Richtig.
Der Regisseur hatte die künstlerische Gesamtleitung, der soll keine Kabel anpacken.
Guck dir George Lucas an, das ist der beste Greenscreen-Regisseur, den es gibt eigentlich.
Ja.
Und der ist scheiße.
Und ja, aber Cameron scheint wohl jemand zu sein, der da richtig mit anpackt. Das ist wirklich ein Verrückter.
Ja, wie gesagt, der ist Verrückter. Auch bei dieser Forschung am Anfang, der ist wirklich 12-mal mit runtergetaucht. Der ist auch bei diesem Marianngraben-Nummer, der ist da mit runter.
Das ist
der
so
macht
einer,
den Scheiß selbst.
Das ist so einer der Menschen, wo man sich fragt, wann schläft.
Ja.
Wann schläft er?
Ja, Jared Leto, so einer permanent irgendwie angetrieben halt von seinem Drang und von seiner Energie halt irgendwie. Ne? Ja. Könnte man dem eigentlich ADHS
Wann findet der die Zeit zu zocken?
Der zockt an sich selber.
Ja, wahrscheinlich trinkt der nicht. Der hat einen Tag die Woche mehr, weißt du, der hat diesen Sonntag.
Das spart eine Menge Zeit, stimmt.
Weißt du, Leute fragen uns auch immer, wie kriegen wir es hin, wöchentlich eine Folge zu machen? Tja, das ist das James Cameron-Gehen.
Ja, wir hatten das ja bei der Rambo-Folge schon mal, dass der drei der wichtigsten Actionfilme der Ende 70er, Anfang 80er in einem Jahr gemacht hat. Ja, ja. Also nicht mal Regie, sondern der für den das Drehbuch geschrieben, da hat er Regie geführt, da hat er da den Schnitt gemacht. Ja. Also
der führt auch mega, mega häufig auch selber Kamera. Der hat fast die komplette Kameraarbeit bei Avatar gemacht.
Echt?
Ja. Der ist so ein kleines Stehaufmännchen. Ja, er hat auch bei Terminator und so.
Ja,
Bei Terminator 1 hat er sogar komplett die Szenen alleine gefilmt hat.
Die nachts gedreht wurden, weil die keine Drehgenehmigung hatten.
Ich glaube, der Typ beschäftigt sich echt jede Sekunde seines fucking Lebens mit Filme machen.
Total, ja.
Es gibt auch egal eigentlich, wo, mit dem, das würde ich nicht mal sagen, nicht mal mit Filme machen, sondern einfach so, was er macht, macht er richtig.
Ja, der hat irgendwie so Interessensgebiete und wenn er sich darum kümmert, dann aber auch volle Kanone.
Ja.
Und das
ein
ist
Getriebener.
Wirklich, ja. Es gibt auch immer so sehr schöne Roundtables, heißen die bei YouTube, müsst ihr mal googeln, Roundtable James Cameron. Da gibt es eine sehr schöne Folge, da sitzt James Cameron mit Peter Jackson und solchen Leuten, also wirklich alles, Evan Reitman. Und so richtig dicke Leute sitzen am Tisch und unterhalten sich über das Filmemachen. Sehr, sehr geil, denen dabei zuzuhören.
Das ist auch ziemlich geil, weil James Cameron ist für mich auch immer so ein Regisseur, wenn du von dem Film irgendwo siehst, weißt du einfach, der macht immer so sichere Filme.
Ja.
Der macht die richtig nach Lehrbuch Seite 1. Der macht Filme, die sind eigentlich immer gleich, von der Grundstruktur her, aber die sind immer, diese Formel, die der hat, ist immer safe.
Ist das so?
Du weißt immer, wenn James Cameron einen Film kommt, der ist immer gleich von der Struktur her,
weil
immer klassischer Aufbau, aber immer bis zum Ende kontinuierlich gut durchgezogen.
Ja. Du hast ein bisschen das Gefühl, dass der hingeht oder sich irgendwann mal, wahrscheinlich bei Terminator 1, hat er gesehen, okay, meine Drama, der schreibt ja auch fast alle Drehbücher selbst, oder ich glaube sogar alle, oder schreibt auch für andere die Drehbücher, wie Rambo 2 oder so. Und dass der halt hingeht, dieses Drehbuch geschrieben hat, merkt, dass das funktioniert. Die Leute fanden es ja auch geil. Die haben ihn ja für Alien und so schon eingestellt, bevor Terminator 1 fertig war, weil das Drehbuch so geil war. Und dieses Erfolgsprinzip nimmt er und überträgt das halt auf all seine Filme. So fühlt sich das an. Hm. Weil, also der macht das nach Lehrbuch, aber auf eine geile Art.
Ja.
Also der macht so ein ABC, mal nach Zahlen-Film.
Ja, genau.
Hat sich dann aber ein paar Tricks im Laufe der Jahre angeeignet, um die Dramaturgie wirklich geil aufzubauen. Und das macht er immer wieder.
Dieses Filme nach Kochrezept macht ja zum Beispiel auch Til Schweiger. Nur bei dem fällt es halt voll auf.
Ja, und die sind halt scheiße. Also der hat dann, hat er nicht die schauspielerischen Fähigkeiten, also er nicht, also weder er noch die meisten deutschen Schauspieler haben die schauspielerische Klasse, solche Dinge halt auch cool umzusetzen. Also wenn du jetzt also ich will jetzt echt nicht stänkern, aber wenn du den meisten deutschen Schauspielern halt sagst, hör mal, dreh doch mal die Ikone oder mach doch mal bei dieser wahrscheinlich ikonischsten Szene aller Zeiten Impro.
Ja.
Dann kommt da ein Haufen Scheiße bei rum. Ja.
Das Ding ist halt einfach so, weißt du, wenn du in ein Restaurant gehst und ein gut gemachtes Steak haben möchtest, ne? Ein James Cameron fragt dich, willst du das Rare, Medium oder Well Done haben, ne? Und er brät dir das auf den Punkt perfekt, macht noch ein bisschen Petersilie drüber und das ist top.
Genau.
Du hast das beste Essen, es ist ein einfaches Essen, aber es ist das Beste aus der Reihe.
Genau.
Wenn du das mit einem Til Schweiger machst, setzt er dir einfach ein Burger Patty hin, machst ein bisschen Ketchup drüber und sagt, das ist Würze.
Ja. Aber es ist das gleiche Fleisch.
Ja.
Weißt du, aber was Cameron dann macht, und das ist
übrigens, so, wir haben Til Schweiger in der nächsten Folge zu Gast. Ne?
was er aber dann macht, was ich bei ihm so geil finde, das war auch der Grund, warum ich diese Theorie habe, dass er dieses eine Drehbuch halt hat, wo er nur die Namen ersetzt.
Ja, im Prinzip
und die Orte. Das macht er Weil er weiß, okay, die Story funktioniert sowieso. Das kriege ich hin. Ich habe einen Cast, der das kann. Der hat auch echt ein Händchen für Casts, muss man
ja,
ihm lassen.
Ja.
Meine Story funktioniert, der Cast funktioniert. Ab jetzt kann ich mich um die Technik kümmern.
Genau.
Weil der ist ja voll der Technikregisseur. Also der, der ist ja innovativ wie Sau, was Technik angeht.
Also für die Leute, die das jetzt nicht so verinnerlicht haben, es gibt an Filmsets, man differenziert immer zwischen zweierlei Sorten Regisseuren. Es gibt immer Schauspielregisseure, also die wirklich Leute bis wirklich an die Grenzen des Machbaren treiben, was meistens die Oscar-Filme sind für besten Schauspieler und sowas. Und dann gibt es die Technikregisseure, das sind halt so.
Oder Bildregisseure auch genannt.
Ja, das sind die klassischen Leute wie hier der
George Lucas
zum Beispiel oder James Cameron oder zum Beispiel auch Michael Bay ist ein typischer Bildregisseur.
Genau.
Bildgewaltig ist das ja immer. Bildgewaltig heißt eigentlich immer übersetzt Scheiße, weil die Story beschissen ist.
Na,
weil
ja,
die Story
ja, meistens ist, beschissen ist. Ja, das ist nicht immer so. Also James Cameron ist zum Beispiel ein leuchtendes Beispiel dafür, dass er beides kann.
Ja.
Ne, also der kriegt das hin, aber der muss wohl auch akribisch, so unfassbar akribisch in der Planung sein, dass vorher schon wirklich der Film steht.
Ja.
Und dann setzt er sich halt hin und kann sich damit auseinandersetzen, wie inszeniere ich jetzt hier diese beiden jungen Hüpfer da, also Leo und Kate. Und auch, wenn ich keine Idee habe, lasse ich sie halt einfach mal machen.
Ich find's halt immer
weil so, er sie geil gecastet hat.
Ich finde es halt immer so krass, dass der halt auch zum Beispiel Filme, von denen man ihm jetzt sagt, zum Beispiel Avatar, ne? Mhm. Bei Avatar, als er das machen wollte, hatte man ihm zu dem Zeitpunkt gesagt, das geht nicht. Rein technisch geht das nicht.
Ja.
Und was hat er gemacht? Ja, scheiß drauf, dann finde ich halt die Technik dafür. Hat die Technik entwickeln lassen und hat dann diesen fucking Film gedreht. Aber du hast recht, er hat immer dieses Schema F, deswegen sehen ja seine Filme, erinnern dich immer an so ganz klassisches Kino. So, ich kenne keinen, der nicht gesagt hat, nachdem er Avatar gesehen hatte, so.
Boah, die Handlung war scheiße.
Das ist halt Pocahontas oder der letzte Mohikaner. Ja, eigentlich ist es storytechnisch, ist es sogar beides zusammen. Aber das Ding ist halt, Avatar ist bis heute einer der wenigen Filme und ich empfehle sehr, sehr wenige, tatsächlich nur 3 Filme in 3D. Avatar ist einer davon, von dem ich wirklich sage, so im Kino den in 3D Idee gesehen zu haben, war echt eine Erfahrung.
Ja.
Was ich ganz witzig finde, Cameron-Filme, die sind halt auch, aber auch teilweise so, dass sie in dem Jahr, wo sie rauskommen, alles zersprengen.
Ja.
Im Nachhinein aber gerne auch öfter mal so ein bisschen belächelt werden. Stichwort Titanic und auch Avatar.
Auch Terminator.
Als Avatar rausgekommen ist, war die ganze Welt wirklich wieder in so einem Hype-Status.
Ja.
Und nicht nur, weil es der erste 3D-Film war.
War ja nicht der erste. Der erste 3D-Film war 1946 oder so.
Ja, aber der moderne 3D-Technik, ohne dass du halt kann mich noch an Zeiten in Berlin im IMAX, im Sony Center erinnern, wo du halt wirklich so einen halben Helm aufgekriegt hast, um dann so eine 3D-Doku zu sehen. Und Avatar war einfach, ja, hier hast du eine Brille. Und ich weiß noch, ich stand in Hamburg im Kino, was, echt, eine Brille?
Das ist geil. Es gibt aber, worauf ich hinaus will, man spricht aber auch öfter mal mit Leuten, die sagen, ja, Avatar finde ich jetzt eigentlich scheiße. Oder auch Titanic, oh nee, müssen wir den jetzt angucken. Kann das vielleicht daran liegen, dass er so unfassbar viele Emotionen in diese Filme reinpackt, dass die ein paar Jahre später gerne als kitschig angesehen werden?
Meinst du auch so emotionale Manipulation halt immer, ne? Es gibt in Titanic, für mich war das der Punkt, als es diese Szene gibt, wo das Schiff untergeht und du siehst diese eine Tür. Und der Raum dahinter muss zum Bersten voll sein mit Wasser, weil das Wasser, das springt und sprudelt nur so aus dieser Tür raus.
Das war geil.
Und vor der Tür steht halt ein kleiner Junge, der sich umdreht und nach seiner Mama ruft.
Ja.
Ne? Denke so, ja, klar, bei der Szene habe ich auch ein Kloß im Hals, aber einfach, weil ich das emotionale Manipulation finde. Aber sorry, das lockt halt auch die Muddis. Wer ist denn die stärkste Kaufkraft? Bei solchen Filmen, das sind die Mit-40er-Muddis, die sonst vor Facebook sitzen und irgendwie nach Antworten suchen, ob Impfungen halt irgendwie Autismus verursachen. Die gehen in solche Filme.
Man muss dazu sagen, ich hab mal einen ganzen Abend mit sehr viel Bier mit einem guten Freund damit verbracht, herauszufinden, wo der Unterschied zwischen James Cameron und Michael Bay ist. So, ja, Moment, das klingt jetzt erstmal blöd, aber im Prinzip...
Der Boom-Factor.
Ja, genau, im Prinzip hast du bildgewaltige, große Filme, die voll auf die Tränendrüse oder Ähnliches drücken. Mhm. Also voll auf diese Emotionsschiene gehen. Tatsächlich haben wir dann rausgefunden, James Cameron inszeniert einfach anständig. Das ist wirklich das Geheimnis, warum James Cameron-Filme so viel besser sind. Ich glaube aber, was gerade bei Avatar und Titanic so ein bisschen das Problem ist, also warum die im Nachhinein so belächelt werden, ich glaube, vielen Leuten ist das peinlich, dass sie so auf diesen Hype-Train aufgestiegen sind.
Ja, das kann gut sein.
Und die ihn nicht während des Hype-Trains gesehen haben, ist es wahrscheinlich dann unangenehm oder beziehungsweise so, ja, ich wollte nie Teil dieses Ganze, alle haben den immer so gehypt, so, ja, Leute, guckt ihn euch an, glaubt mir.
Ja, vor allem ist es halt auch dieses, gerade die Cameron-Filme, weil die Leute davon so mega begeistert sind, weil es halt sehr viele auch anspricht, die leiden ganz stark auch am Problem des Overselling. Ne?
Ja, genau.
Das, so, grade, ja, das, ja, ja. Das Publikum kommt halt raus und sagt wirklich so, bester Film aller Zeiten, schau dir den Scheiß an. Die Presse verbreitet, ja, bester Film, der jemals gemacht wurde. Und du guckst ihn an, hast sonst was für Erwartungen, siehst halt dann so einen Avatar-Film und sitzt dann da, ja, gut.
Ja, oh, ja, war cool, halt. Ja. Sah gut aus.
Nur um diesen kleinen Einwurf noch mal zum Abschluss zu bringen, Wikipedia sagt, Kitsch steht zumeist abwertend gemeinsprachlich für einen aus Sicht des Betrachters minderwertigen, sehnsuchtartigen Gefühlsausdruck.
Aber minderwertig würde ich keinen James Cameron
Film. Nee. Wie er sich dich fühlen lässt. Das Gefühl, was in dir hervorgerufen wird, wird von der Gesellschaft allgemein als minderwertig betrachtet.
Ja, aber das sehe ich so nicht, das meine ich.
Nee, das meine ich auch nicht. Weil also da ist auch gerade bei dem Artikel ist auch sehr schön, die Leute sehen das ja jetzt gerade nicht, da ist sehr schön ein Gartenzwerg zum Beispiel abgebildet. Mhm. Also wenn die Filme von James Cameron wie ein Gartenzwerg sein sollen, dann ist das der fucking best erstellteste Gartenzwerg mit schwarzen Haaren und Rockermähne.
In 3D,
den ich jemals gesehen
habe.
Nein,
James Cameron ist ein cooler Typ. Er hat lange, weiße Haare.
Also ich hab den Film auch ein paar Jahre nicht gesehen und hab den auch so ein bisschen belächelt. Ehrlich gesagt, so ja, kitschig, dauert halt vor allem ewig lang und in der Vorbereitung auf die Folge dann halt nochmal geguckt in zwei Abschnitten, weil, Alter, der Film geht 3 Stunden, 15 Minuten, den kann ein normal arbeitender Mensch nicht am Feierabend einfach so angucken.
Vor allen Dingen, das ist auch dann immer so dieses, ne, gerade auch wir als Männer, also die männliche Arroganz, ne?
Ja.
So irgendwie, weiß ich, Mama oder irgendwer will jetzt irgendwie Titanic gucken oder so und du sitzt da, scheiß Frauenfilm. Oder halt, dann dann dieser Logikfaktor vor allen Dingen so, ja, was wollt ihr euch denn angucken? Ihr wisst doch, dass das Boot sinkt. Nee, ich brauche einen Film, wo ich nicht weiß, wie er da ausgeht.
Ja. Ey, wie oft habe ich das gehört, Alter? Ich zieh mir einen Comicfilm rein, bei dem ich überhaupt nicht weiß, wie der ausgeht.
Nee. Geiles Stichwort, Richard, Frauenfilm. Titanic wird ganz oft als Frauenfilm angesehen und ich habe ihn mir jetzt, wie gesagt, in den letzten Tagen nochmal angeguckt und der ist einfach abnormal gut. Der ist einfach, ey, sorry.
Yeah, Mann. Ja, Mann, sehe ich auch so.
Sorry, aber das ist einfach ein sensationeller, mega gut gemachter Film.
Ja?
In allen Belangen, da gibt es echt, über Filmfehler sprechen wir noch, aber da gibt es echt keine Szene oder keinen Schnitt oder keinen Satz oder kein Detail, wo du beim Gucken da sitzt und sagst, irgendwas ist jetzt komisch. Der ist einfach von Horne bis Pinden ist der mega geil und der hat, ey, jetzt trinke ich einmal kein Bier und es wird hier voll die Schwuppenfolge. Also, es ist halt...
Du, ich sehe das ähnlich.
Also, der hat mich echt bewegt. Ich hab den alleine geguckt, weil Nina ist gerade bei ihrer Familie zu Gast in Stuttgart. Und ich hab echt 2-3 Mal fast geflennt hier. Ich geb's zu, Leute. Ja. Ohne Scheiß.
Ja, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen.
Ich mach dir da keinen Vorwurf draus.
Ich weiß doch, ich war beim Film LAN-Party, ne? Früher, mit 16, 17 LAN-Party. Und das hieß dann irgendwie so, ja, irgendwie LAN-Netzwerk war down und da hieß es so, ja, wollen wir uns bei irgendwem auf dem Computer, wollen wir uns einen Film angucken? Und wir gucken so durch die Bibliothek durch.
Während
und
die Pornos
laden. Pass auf, und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Und irgendeiner stand dann da, habt ihr Lust auf Titanic? Ja, lass mal Titanic, ja, guck Titanic. Und alle haben uns dann, wir haben uns zu 6 hingesetzt und zu 6 mit 17 Titanic geguckt, aber einfach, weil wir den alle gut finden.
Ja, der ist wirklich, der ist fantastisch einfach.
Ja.
Ich hab mir mal so angeguckt, was der James Cameron so ein bisschen mit seiner Figurenkonstellation halt auch so erzählen wollte, ne? Also so von wegen, warum haben wir das Gefühl, dass der Film so geil ist? Wir hatten das ja bei der Jurassic Park Folge mit diesen Schnallen, wovon Richard erzählt hat.
Yeah,
ich habe mich ein bisschen gewurmt, jetzt wollte ich sowas auch herausfinden.
Was war mit den Schnallen?
Das mit den zwei, wo er die zwei weiblichen Schnallen hat und die einfach zusammenknotet.
So, das Leben findet einen Weg.
In Anspielung auf die weiblichen Dinosaurier.
Genau. Und zwar, James Cameron hat, was er sehr, sehr schön gemacht hat, diese zwei Reiche in dem Film ja aufgebaut, einmal die Gegenwart, einmal die Vergangenheit. Mhm. Und die Schatzsucher sind so ein bisschen das Symbol für diese heutige Gesellschaft. Nicht, weil die geil auf Geld sind und so, darum geht es überhaupt nicht, sondern in Blick auf das Unglück der Titanic, weil du siehst die, wie sie das erforschen, wie die sich das angucken. Dann gibt es noch diese Szene, wo dieser lustige, dicke Typ, der Rose erklärt, wie dieses Schiff untergegangen ist, einer Person, die dabei war, zu erklären, wie das mit dem Schiff passiert ist.
Das war tatsächlich etwas albern.
Ne? Und die sind so richtig schön symbolisch dafür, wie wir ein Unglück, das in der Vergangenheit passiert ist, betrachten. Also eben analytisch, wie konnte es dazu kommen, was ist da passiert? Nie oder sehr selten aus der Sicht der Menschen, die dabei waren.
Ja, dass er die, der
die
Frau...
Die interessiert das gar nicht, was da technisch wirklich passiert
ist. Also genau, er das der Frau, die dabei war, erklärt,
was da passiert ist.
Ist natürlich ein jetzt droppe ich das Wort schon zum zweiten Mal in zwei Folgen, ist eine Plot-Device. Mhm. Also das ist einfach nur ein kleiner technischer Trick, um uns, dem Zuschauer, das auch nochmal zu erklären.
Ja. Aber sehr schön umgesetzt.
Aber es macht halt tatsächlich auch Sinn, weil diese sehr alte Frau war halt dabei und war voll auf Adrenalin und hat das wahrscheinlich damals nicht mitgekriegt, wie das technisch vonstatten gegangen ist.
Und dann nennt man übrigens im Film, wenn ich kurz reinhauen darf, nennt man im Film übrigens auch typischer Expositionscharakter. Ist zum Beispiel bei
der Dicke.
Genau, ist zum Beispiel, um ein anderes Beispiel anzubringen, ist zum Beispiel bei Inception. Jeder, der Inception mal gesehen hat, die Rolle von Tom Hardy. Ja. Ist immer der Charakter, der vorher erklärt, wie die Mechanik des Films funktioniert.
Wenn irgendwas im Film passiert,
nennt man Expositionscharakter, der erklärt, wie die Dinge funktionieren in dieser Welt.
Ja. Mhm. Und was ich halt dann so, also wenn du diesen Expositionscharakter halt nimmst, der erklärt das ja nicht jetzt so dem Zuschauer einfach so vor sich hin, weil dafür hat es theoretisch genug Zeit, bevor Rose da auftaucht, gegeben, dass die nochmal kurz erklären, was da passiert. Die haben ja auch ein Kamerateam dabei gehabt, dass sie das denen erklären oder so. Ne?
Ja.
Sondern nee, der macht das, weil Cameron ein cleverer Junge ist, eben dieser Figur gegenüber, die dabei war. Weißt du, die das so auch noch nie gesehen hat, logischerweise, weil das waren neue Daten, die da präsentiert haben. Ne? Und die kriegt das dann zu sehen, diesen neuesten Stand der Forschung einer Tatsache oder eines Ereignisses, wo sie dabei war, was sie so nicht gesehen hat. Die kann die gleiche Geschichte erzählen, die klingt aber völlig anders. Mhm. Weißt du, für sie war das, die hat es ja ganz anders wahrgenommen, als es diese Animation gezeigt hat. Und beide Sichtweisen sind richtig.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch mega interessant zu sehen.
Das sieht man so in ihrem Blick, wenn sie so, ja, die sagt dann ja auch irgendwie so sehr schön, aber es fühlte sich für mich etwas anders an.
Ja.
Und auch
ich würde sagen, sie ist sehr unbeeindruckt eigentlich davon, was er erzählt, weil wahrscheinlich Erinnerung kommt wieder hoch und so, ja, ich habe es anders mitbekommen.
Stimmt, genau. Er sagte super faszinierend. Er sagt irgendwie sowas von wegen, ist das nicht faszinierend?
Genau.
Und sie sagte, fühlte sich für mich etwas anders an.
Genau. Ja. Und das ist halt echt krass, sehr schön. Ey. Und der hat es auch auf der, also der Cameron, so mit diesen Figuren, diese zwei Welten zwischen Arm und Reich, das ist ja das Deutlichste eigentlich. Und hat, also ne, erste Klasse hier Rose und ihre komischen Dudes, die alle Arschlöcher sind. Und dann die dritte Klasse, Jack und seine Leute, die alle mega cool sind, aber halt arm und stinken und voller Ratten sind. Und diese beiden Welten werden ja sehr offensichtlich gegeneinander gestellt und dann eben dieses Romeo und Julia-Prinzip, dass halt auch zwei davon dann miteinander bumseln. Und
bumseln.
Nicht mehr kabimseln oder bimseln, sondern bumseln.
Was aber halt sehr schön ist, dass er da eben auch also zwei Aspekte so der Zeit aufarbeitet. Einmal eben das Bild der Frau. Also Rose hat ja wirklich gar nichts zu melden.
Das Bild der Frau.
Vielen Dank.
Ja, die Folge ist übrigens nicht gesponsert von Bild.
Also wie sie halt, die wird ja auch noch geschlagen und angebrüllt und bla und setzt sich drüber hinweg und will sich auch umbringen, weil dieses Leben, in das sie reingepresst wird, so scheiße ist. Typisches Frauenbild halt eben um die Jahrhundertwende. Also wir sprechen ja von 1912. Und auf der anderen Seite eben diese total optimistische Gelassenheit, diese Schöpfergelassenheit dieser Zeit. Das war ja so, das Ende der Industrialisierung, also der Epoche der Industrialisierung, die waren gefühlt auf dem Höhepunkt des Pioniergeistes, was wir nicht alles bauen können. Guckt, was wir hier erschaffen haben.
Das war auch so eine Zeit der absoluten Technikgläubigkeit, dass die Leute damals dachten, es gibt nichts, was wir technisch nicht umsetzen können.
Genau.
Der Erste Weltkrieg war noch in der Mache.
Ja, war noch am Brauen. Aber die haben halt in der Zeit sehr viel halt mit Stahl rumgemacht und so und neue Sachen halt erfunden. Ja, gerade die Werften halt auch. War ja die Hochphase dessen eigentlich. Ja. So genau. War ja wirklich, also Pioniergeist trifft schon sehr, technischer Pioniergeist.
Genau, und da eben, weißt du, und dann dieser Optimismus, auch diese alten Säcke da, diese reichen alten Arschlöcher, die da sitzen und in sich ihrer vollgequalten Arroganz darin sonnen, wie geil dieses Schiff ist und wie geil. Naja. Hier der Antagonist, wenn du so willst. Okay, der Antagonist ist eigentlich der Eisberg, aber weißt du so, weißt du, der Verlobte da von Rose.
Imhotep? Ja, der Börsenmakler.
Imhotep?
Nein, nicht Arnold Vosloo.
Hä?
Imhotep ist Arnold Vosloo. Nein, das ist ja nicht jeder, der. Habt ihr die Serie Mad Dogs gesehen auf Amazon Prime?
Nee. Ja.
Das ist der das Drogenhaus hat. Aber es ist nicht Arnold Vosloo.
Ich verwechsel ihn immer mit dem Typen, der Imhotep in
der Mumie gespielt hat. Billy Zane heißt der, ne?
Billy Zane, ja.
Billy Zane, ja.
Okay, ist mittlerweile fett und hat eine Glatze.
Jedenfalls Billy Zane. Er ist auch, das wird am Anfang gesagt, er ist wie so ein Stahlmogul oder sowas. Ne? Also er ist wirklich so die Verkörperung eines Söhnchens, weil sein Vater hat dieses Imperium aufgebaut. Und eben so diese Schickeria, dieses, wie nennt sich das, dieser Snobismus.
Snob sein, ja. Ja. Also,
und dafür ist er auch echt der perfekte Schauspieler, weil er
fantastisch gemacht.
Der hat sowas, was sowas Grundarrogantes an sich.
Ja, der hat so einen arroganten Blick, ne? Vor allem hat er so große Augen, die immer aussehen, als hätte er so leichten Kajal irgendwie drauf oder so nachgezogene Augenbrauen. Also irgendwie hat er was. Er hat was sehr Schnöseliges.
Ja. Ja. Und er hat so einen abwertenden Blick so von Natur aus mit seinen Augen immer so, aber die so halb zu sind.
Ich musste gerade an denken, als du das auch nochmal so erzählt hast, ne? Weil die ganzen Leute, die da halt auch noch draufgegangen sind, eben bei diesem Unglück, was übrigens ziemlich paradox ist, weil wir haben gerade noch darüber geredet, wie interessant das eigentlich ist, dass die Leute im Film selber an diesen analytischen Aspekt rangehen. Und wenn ich mir gerade so, als du das erzählt wurde, daran dachte, ja, wir machen halt gerade eine Podcast-Folge, da reden wir im Prinzip über das Gleiche.
Ja, wir machen
so,
genau das Gleiche. Ja, ja.
Nee, aber was ich war 2012, war ich ja fast knapp ein Jahr lang in Kanada, ne? Und ich war in Halifax. Und das Krasse ist, da muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe online bei der Arbeit auf 9gag einen Post gefunden, wo einer witzigerweise verarscht wurde, wo es dann darum ging, so, dumme Menschen in Kanada glauben wirklich, Titanic war realistisch, ist doch nur ein Film. Ja, das habe ich da erst mitgekriegt in Halifax, direkt da, wo ich war, an der Waterfront, gibt es das internationale Titanic-Museum, weil die meisten Wrackteile und Klamotten und Tagebücher und alles mögliche, was so angespült wurde, ist alles in Halifax gelandet.
Krass. Mhm.
Und da gibt es ein Riesenmuseum, da war ich drin. Und ich weiß nicht, ob ihr mal irgendwie so mit eurer Klasse oder sowas bei diesem, in einem KZ wart?
Mhm. Ja, doch.
Ja. Wir waren früher, weil Ost-Berlin oder generell Berlin, wir waren in relativ häufig mit der Klasse so in KZs. Und das, was wirklich am gruseligsten ist, sind immer die ganzen Koffer und die Klamotten, die Leute halt dagelassen haben. Und du kommst da rein in die Halle und da ist mitten in dieser Halle ist ein einzelner Raum, nur mit den Koffern und in den ganzen Gegenständen, die angespült wurden, mit den Habseligkeiten der Leute. Dieser Raum ist mit dem Auge gar nicht zu überblicken. Es ist unfassbar gruselig, dort lang zu laufen und diese ganzen alten Sachen zu sehen, einfach nur von den Leuten, die da im Prinzip aus dem Wrack entweder rausgeholt wurden oder irgendwann an die Küste gespült wurden. Die haben eine Schiffsschraube von der Titanic selber dort, die liegt dort vorne im, wie so eine Gartenskulptur liegt die aus. Die ist zweimal so groß wie ich. Und ich bin 1,86.
Ja.
Krass, ey. Das ist schon wirklich beeindruckend.
Mega krasses Unglück halt auch einfach, ne? Ich finde diese Faszination zum Thema Titanic halt auch so krass, weil es ja bis dato auch das erste und einzige Passagierschiff, das von einem Eisberg niedergestreckt wurde.
Ja. Ist das so wirklich?
Ja. Ja, die haben ja diesen Mist gebaut, also zumindest im Film wird genannt. Du hast dich, glaube ich, ein bisschen auseinandergesetzt mit der echten Titanic, ne?
Nee, ja, nur ganz oder du? Können wir gleich dazu kommen, Tobi, wenn wir mit der Produktion durch sind.
Dass dieses Schiff, also dass das Ding zu klein war. Das sagen die im Film, dass der dass das Ruder zu klein war für die Power, dass er gar nicht wenden, also gar nicht schnell genug wenden konnte.
Ich hatte mal, da gibt es eine ziemlich geile Theorie auch zu der Titanic. Ich hoffe, ich nehme dir jetzt nichts vorweg. Aber es gibt die Theorie, dass die Titanic an der Stelle, an der sie an dem Eisberg aufgekommen ist, dass der Rumpf dort eigentlich nur hätte brechen können, durch einen Produktionsfehler. Die sind nämlich davon ausgegangen, weil das Ding mit Kohle betrieben wurde, dass an der Stelle im Schiff, dass dort ein Schwellenbrand gab und deswegen der Stahl sowieso schon.
Ja, ja.
Im Arsch war.
Es gibt diese Theorie, dass ein Feuer im, im Rumpf auch ausgebrochen ist. Das ist aber das ist nicht nachweisbar. Das ist eher eine Verschwörungstheorie. Ist falsch. Es ist eine alternative Untergangsidee. Gibt keine Beweise dafür.
Ja, finde ich aber ziemlich geil, die Idee.
Also ich habe jetzt eigentlich nur noch zwei Sachen zur Produktion. Dann können wir das Thema auch beenden.
Ja, gerne.
Weil es gibt wirklich Sagen viel. Die haben praktisch alle von diesen 160 Drehtagen dokumentiert. Mhm. So ein paar Sachen jetzt vorgetragen.
160 Drehtage, überleg dir das mal. 160 Drehtage, das Jahr 356 Jahre.
Jahre, genau.
Tage.
Vielleicht auf welchem Planeten lebst du?
Vielleicht auf Betelgeuse.
Also ich wollte noch kurz zu der, wir kommen ja später noch zu Verschwörungstheorien und bla. Dass da ein Brand im Rumpf, also dass das Ding in einen Eisberg gerammt hat, ist sicher, denn es gibt Augenzeugenberichte und du kannst das auch sehen an dem Schiffswrack. Ja. Und dass da irgendwie fast zeitgleich auch ein Brand im Rumpf ausgebrochen ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, ohne Scheiß?
Ja, es sei denn, den gab es schon länger.
Der blodert da seit Tagen.
Ja, so ein Schwellenbrand kann sich ziemlich lange halten.
Das war zum Beispiel
was ich jetzt noch zur Produktion jetzt abschließend sagen wollte, dann haben wir da nämlich durch, dieses Ende, am Ende sieht man ja Rose einfach nur, wie sie da hingeht und das, dieses Medaillon mit diesem fetten Diamanten ins Meer wirft.
Der blaue Smaragd.
Ja, das war eigentlich eine ewig lange Szene mit Dialog und Erklärung, warum sie es macht und so weiter. Die ist erst im Schnitt dann rausgeschmissen worden nach dem ersten Test-Screening. Weil James Cameron selbst gesagt hat, ja, das ist einfach, das ist totaler Quatsch. Weil niemand denkt an diesem zu diesem Zeitpunkt mehr an diese blöden Forscher und niemand will noch eine Szene mit diesen blöden Forschern sehen. Mhm. So, wir haben gerade diese mega emotionale Nummer, das wird ja beendet mit dem, dass Rose am Land gefragt wird, wie sie heißt und sich selbst den Nachnamen von ihrem toten Lover halt gibt, mhm. also von Jack gibt. Dann, dass sie Rose Dawson heißt.
Es gibt auch
und als er dann wieder zurück und dann hat er einfach, ich glaube, 20 Minuten oder so sind damit einfach rausgeschmissen worden. So lang war diese ganze Sequenz nachher noch.
Krass. Es gibt auch ein alternatives Ende zu Titanic. Kann man sich bei YouTube angucken. Ist sehr, sehr witzig. Also war irgendwie auf der 10 Jahre oder 20 Jahre Blu-ray-Edition oder irgend sowas. Alternatives Ende, wo sie halt diese Kette dort reinwirft und diese Crew, der Typ, der das ja finden möchte, es gibt ja einen, bei dieser Crew gibt es ja einen großen Forscher, der unbedingt diesen Smaragd finden möchte und im Prinzip dann noch mit ihr in so ein Dialog gerät, warum sie den jetzt weggeworfen
haben. Ja, genau, das meine ich.
Das ist das, was.
Und das gab es in sehr, sehr langen ursprünglich.
Ach krass, ja, das wird mittlerweile als alternatives Ende geführt, ist aber mega bescheuert, weil sie sagt irgendwie drei Sätze und plötzlich ist er geläutert, nachdem er 12 Jahre lang nach diesem scheiß Stein gesucht hat.
Ja, das ging im Original, ging das ewig lange. Und dann hat er das irgendwann mal runtergekürzt und fand das immer noch kacke und dann hat es einfach irgendwann komplett rausgeschnitten.
Hey, James Cameron ist auch einfach toll, ne? Ja. So einfach dieses man merkt schon, es wird die James Cameron-Folge. Der hat so dieses Kill Your Darlings, ne?
Ja, da hat er gar kein Problem mit. Ja. Der hat es dann ja eingereicht an den Film ins Studio, als er dann fertig war. Und es ist nicht unüblich, dass das Studio gerade in Hollywood dann hingeht und nochmal was kürzt, wenn der den zu lang macht. Ja. Das machen die dann oft in Eigenregie. Deswegen gibt es diesen Director's Cut. Das ist dann das, was beim Studio angekommen ist.
Ich stelle mir das immer so lustig vor, weil ich stelle mir mal vor, so ein Typ wie ein James Cameron, der muss doch so ein riesen Ego haben. Ob der ans Set ins Studio kommt und einfach, James Cameron möchte jetzt bitte einen Film drehen. James Cameron möchte mit den Verantwortlichen reden. Ja, ich bin hier der Studiochef von Paramount. James Cameron, was haben Sie? Also James Cameron hat hier das beste Interview, das sie jemals gemacht hat. Gibt's James auch, Cameron empfiehlt Ihnen das.
Gibt's auch diese South Park-Folge über James Cameron, der einfach alles schafft.
Ja, stimmt. Mega geiler Typ. Ja, ja jedenfalls ist
unser einzige, das nächste, an das wir kommen, was Superman entspricht.
Der hat, also als er den Film dann eingereicht hat und gesagt hat, hier ist fertig, hier ist mein Director's Cut, hat er wohl verlauten lassen, dass, und ich zitiere, meinen Film schneidet ihr nur über meine Leiche.
Ich habe ihn fertiggestellt, verbreitet die Kunde. James Cameron hat gesprochen.
Ja, genau, James Cameron ist fertig. Verbreitet ihn.
Do your work.
Ja, krasser Typ, ey.
Ja. Echt mega beeindruckend. Also gerade diese ganze Vorproduktion mit dieser Forschung, mit diesem Schiffsnachbau und so, das müsst ihr euch alles mal durchlesen. Das ist wirklich sagenhaft. Da gibt es auch eine Doku drüber, logischerweise, von James Cameron, die er gedreht hat während der Vorbereitung zu Titanic. Die heißt doch Titanus oder Titanum oder so. So eine Abwandlung von dem Wort Titanic.
Aber kannst mal sehen, so, ne? James Cameron ist mit ein Grund, warum ich zum Beispiel auch das Filmstudium dann gemacht habe und dann während des Filmstudiums gemerkt habe, scheiße, der Typ ist irgendwie eine Ausnahme.
Ja, ja.
Und dann wirklich denkst du, ja, ist so gang und gäbe halt, ne? Nein. So werden Filme gemacht und dann, ja, nee, scheiße, James Cameron ist halt auch einer der Guten.
Ja. Du hast halt James Cameron und Steven Spielberg, so an die musst du erstmal ran.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt so Level unerreichbar, ne? Und wie läuft das Studium so? Boah, nächste Woche mit Spielberg Kaffee trinken. Läuft.
Was sind denn deine ersten Filme? Egal, wollen wir über die zweiten reden? Ja, was waren denn deine zweiten Filme? Na, meiner war Terminator. Meiner war Der Weiße Hai.
Ich habe hab für meine Abschlussarbeit, ja, hier das Ding, was ich 5 Jahre in der Schublade habe, liegen lassen, hier Schindlers Liste oder so.
Ja, dann kommen wir langsam mal so zum Real Life, sag ich mal, zur echten Titanic. Der Film Titanic gilt tatsächlich als eine erstaunlich historisch korrekte Verfilmung.
Bis auf die Fake Love Story, ne?
Die Love Story ist erfunden zwischen Leo und Kate. Aber alles, was so rund um sich um dieses Schiff dreht, die ganze Darstellung des Schiffs, die Erzählung, ist zu einem sehr hohen, also für einen Hollywood-Film ungewöhnlich hohen Teil sehr realistisch. Die Titanic war ein Schiff der britischen Reederei White Star Line und zu der damaligen Zeit 1912, als die Titanic fertiggestellt wurde, gab es ein Wettrennen zwischen drei großen Reedereien. Wir sind hier, ihr habt es schon beschrieben, so in der Zeit des technischen Aufbruchs, alles ist möglich. Wir schaffen riesige, geile Maschinen. Das war wirklich
Zeppeline,
Luftschiffe und eben diese Schiffe. Ja. Damals gab es noch keine Flugzeuge, die eine Atlantiküberquerung meistern konnten. Das heißt, wenn du von Europa nach Amerika oder umgekehrt fahren wolltest, musstest du mit so einem großen Kreuzfahrtschiff fahren. Und das war so ein bisschen, man kann sich das vorstellen, so wie heute Apple Samsung und Microsoft, die sich darum streiten, wer das heftigste Elektronikunternehmen der Welt wird.
Ich muss aber ganz ehrlich sagen, den Streit, ob du nun das beste, größte oder sicherste Schiff machst, finde ich besser als die Frage halt, wer hat den besten kleinen Taschencomputer?
Ja, als kleinen Vergleich.
Beeindruckender.
Als kleinen Vergleich. Also die haben sich wirklich gegenseitig überboten. Die Titanic wurde in Belfast gebaut. Allein das Gerüst, das die Arbeiter benutzt haben, um die Titanic aufzubauen, musste über 2 Jahre geplant und errichtet werden.
Das Gerüst?
Das Gerüst. Die haben eine völlig neuartige Art von Gerüst erfunden, nur für den Bau dieses verdammten Schiffs. Olympic-Klasse übrigens, es gab 2 Schwesternschiffe noch, die Olympic und die Britannic, die beide ungefähr gleich groß waren wie die Titanic, aber die Titanic war halt das heftigste. 269 Meter lang, 28 Meter breit, 46.000 Bruttoregistertonnen, eigentlich eine veraltete Einheit, aber ich sag's trotzdem, der Korrektheit, eine Maschinenleistung von 51.000 PS.
Das ist für heutige Vergleiche relativ wenig
Relativ wenig,
ja. Also ich habe damals alle krasser.
Zu damaligen Verhältnissen überlegt mal, wie riesig dieses Teil halt
auch. Also heute über 100 Jahre später ist das relativ überschaubar. Zum Vergleich, die Queen Mary 2 ist das aktuell größte Kreuzfahrtschiff der Welt, läuft in Hamburg ja regelmäßig ein. Die ist 345 Meter lang.
Also ist ziemlich krass, wenn du die Queen Mary 2 halt hier in Hamburg siehst, weil die modernen Kreuzfahrtschiffe, das sind halt wirklich, das sind schwimmende Wohnblöcke, diese Dinger. Das
mega
ist der
krass.
Wahnsinn, Alter.
Auf die Titanic passten 2400 Passagiere, aufgeteilt in 3 Klassen, ungefähr 1000 Mann Besatzung. Und die Titanic war nicht das schnellste Passagierschiff für die damalige Zeit. Das wird nämlich oft so dargestellt. Es wird oft fälschlicherweise dargestellt, dass es damals ein Wettrennen um das schnellste Schiff gab. Die Titanic, den gab es. Die Titanic hat in dieser Klasse aber nicht mitgespielt, denn sie hatte eine Maximalgeschwindigkeit von, wo habe ich es mir denn aufgeschrieben? Lass mal gucken.
Baby. Fred,
weiß ich nicht mehr.
Vielleicht kurz, wenn du es gleich findest. Warum hieß denn die Titanic?
Das ist ein Fantasiename, oder? Weiß ich gerade ehrlich gesagt nicht.
Warum war es aus Titan?
Ach so, Titan. Ja genau, wegen der Schiffsklasse Olympic, Britannic und dann von Titan, Titanic. Also so ein zusammengesetzter Fantasiename.
Und was sind die, also Olympic und Titanic, also Olympia und Titan, das sind Feinde sogar.
Mhm. Echt?
Ja.
Griechischen Mythologie.
Genau, die Olympia sind die Götter, also Zeus und seine Jungs und hier Dings, die Titanen sind Prometheus, Kronos und sowas.
Zeus und seine Squad.
Seine Dudes.
Also sie war nicht das schnellste Schiff für die damalige Zeit, aber das luxuriöseste. Fuck, dieses Ding war ein schwimmender Luxustempel.
Umgerechnet würde ein Ticket für die erste Klasse heute 75.000 Dollar kosten. Umgerechnet.
Alter, echt?
Ich habe sogar noch von teureren gehört. Also wenn man das alles mit Inflation und so einrechnet, haben die teuersten Ticket mitunter fast 200.000 Euro wohl gekostet. Umgerechnet.
Wow. Ja, vielleicht gab es dann noch mal eine Klasse drüber, das kann ja auch sein.
Unfassbar teuer.
Das ist auch im Film gerade so die erste Klasse, die halt diese nicht Riesen, aber diese moderaten Kabinen halt wirklich haben, aber da teilweise mit Schatztruhen und mit Schmuck und irgendwie Gemälde und sowas alles halt nach Amerika übersetzen
wollten. Es gab an Bord dieses Schiffes eine Squash-Anlage auf 2 Etagen. Es gab ein türkisches Bad. Fitnessgeräte, die elektrisch betrieben waren, das war für die damalige Zeit wie ein Warp-Antrieb.
Warte mal, das gab's auf der Titanic?
Ja.
Ein türkisches Bad auf der Titanic?
Ja. Es gab Es gab ein riesiges Schwimmbad, das zu den größten der damaligen Welt gehörte. Es gab Cafés, Restaurants, Rauchsalons und so weiter. Es gab ein Promenadendeck nur für die erste Klasse, oben an Deck. Und die dritte Klasse, dann gab es noch die zweite Klasse, die Zwischenklasse und die dritte Klasse, der Pöbel. Der absolute Schmutz, sag ich mal, unter den Fingernägeln der Reichen.
Der Pöbel.
Und selbst für die war es auf diesem Schiff ungewöhnlich luxuriös.
Wie DiCaprio so schön in dem Film sagte, der wird da von Billy Zane hier noch geärgert. Und wie ist die dritte Klasse? Also einer der besten, wo ich je mitgefahren bin. Fast keine Ratten.
Ja, das ist so, das kommt so wie ein kleiner Gag rüber, aber ohne Scheiß. Also die Leute waren es damals gewohnt, die Auswanderer nach Amerika, die dritte Klasse, so die normalen Arbeiter, die waren das normal gewohnt damals, in riesigen Schlafsälen zu übernachten, wo 20, 30, teilweise mehr Leute in einem Raum übernachten, wo es keine richtigen sanitären Anlagen gab, wo die Leute teilweise über Bord kacken mussten und in ihre Schlafsäle reingepisst haben. Hier hatten die plötzlich so Schlafstuben von 2 bis 8 Personen.
Ja.
Die Leute sind da nicht drauf klargegangen. Es gibt die ganz witzige Geschichte, dass die Leute in der 3. Klasse ein 2-Gänge-Menü bekommen haben, also eine Suppe und eine Hauptspeise. Und die Stewards hatten ein ganz großes Problem, dass nach der Suppe die alle abhauen wollten, weil die dachten, das war's. Die dachten, das war das Essen, als die Suppe fertig war, verstehst du?
Ja.
Die mussten die Leute dann überreden, hier zu bleiben, weil die dachten, die werden verarscht. Ja, noch ein Hauptgang hier, verpiss dich.
Sehr geil.
Mega gut, ja. Ey.
Der Speisesaal der Titanic war...
Eigentlich ziemlich traurig, wenn man das so hört, oder?
Ja, total.
Der Speiseraum der Titanic war bis heute einer der größten Räume, die es je auf einem Schiff gegeben hatte. Und das Schiff hatte das größte mobile elektrische System der Welt damals.
Wahnsinn.
Es gab Lüfter unter Deck, es gab Küchengeräte, es gab ein Telefonnetz unter Deck. Und wir reden hier von einer Zeit vor dem Ersten Weltkrieg,
ja.
Wo die Leute zu Hause noch nicht sowas hatten.
Ja, das ist echt richtig.
1912 halt einfach mal, ne?
Ja.
Das ist schon
Wahnsinn, ey.
Ja. Das Schiff kollidiert.
Das klingt jetzt gerade so. Das klingt wie ein moderner Kreuzfahrtdampfer. Das klingt mega geil. Das
war ja.
Aber es klingt trotzdem mega geil, wenn du überlegst, es ist halt fucking 1912. So. Die Leute haben Birkenstockschuhe getragen. es wurden Unterkleider in Überkleidern getragen und so eine Scheiße halt irgendwie so, ne?
Ja, oder eine Überdecke für das Bett. Also das war Luxus pur damals, dass du eine 2. Decke auf deinem Zimmer hattest. Das ist jetzt ein blödes Detail, aber war so.
Wahnsinn, ey.
Ja.
Das nicht Schiff, ins Mikro, Tobi. Mein Trommelfell, Mann.
Das Schiff ist 4 Tage nach dem Auslaufen in England ist es mit dem Eisberg kollidiert am 14. April 1912, 23.40 Uhr.
Sein Name war James.
300 Seemeilen nordöstlich von Neufundland. Neufundland ist so eine kleine Insel an der Ostküste Kanadas.
Naja. Kleine Insel.
Ja,
Neufundland ist relativ
gut. Ja.
Nur für die, die es über Neufundland redet man in Kanada nicht, das sind die Freaks.
Ist es so?
Das ist wirklich so. Die Neufundland, ich war auf Neufundland, das sind wirklich die Freaks.
Die Hinterwäldler?
Ja, da willst du nicht hin. Nach Neufundland willst du einfach nicht.
Das ist ein ganz übles Pflaster.
Ja, ist es so, wenn man immer sieht bei How I Met Your Mother, wo auch Robin irgendwie sagt, so, ja, das ist was bei den Neufundländern, darüber reden wir nicht. Nee, wirklich, die Neufundländer, die sind ein bisschen komisch. Zu lange dunkel, weißt du, die haben so diese sehr langen Dunkelphasen im Winter.
Also wenn man sich das mal auf dem Globus anguckt, das ist sehr weit nördlich, das ist fast bei Grönland.
Ja.
Das ist ganz weit im Norden, ohne Scheiß. Wir sind hier echt, wir sind fast am Nordpol, global gesehen.
Ja.
Wir haben es schon gesagt, es hat fast 3 Stunden gedauert, bis das Schiff gesunken ist. 2 Stunden und 40 Minuten. Es waren über 2000 Personen an Bord. Trotz der langen Zeit sind 1500 Menschen bei diesem Unglück gestorben.
Es gibt ja auch Nachweise darüber, hatte ich heute noch so eine Doku gesehen, wo wirklich nachgewiesen werden konnte, dass die Rettungsboote, die auf der Titanic waren.
Kommen wir gleich dazu, ja.
Ja, nee, also, ja gut, dann will ich es dir nicht vorwegnehmen, aber dass halt viele der Boote, die als Rettungsboote dann genommen wurden, nicht mal halb voll waren.
Ja.
Teilweise. Also das bei der Rettung ist einiges schiefgelaufen.
Der Film thematisiert das ja auch.
Da ist super viel schiefgelaufen. Es kam Hilfe, das Schiff Carpathia, das man auch im Film sieht, allerdings erst um 4.10 Uhr.
Ja.
Und da waren alle Leute, die im Wasser waren, schon tot auf jeden Fall. Also die konnten dann nur noch die Leute retten, natürlich, die in den Rettungsbooten waren. Und von denen haben es auch einige nicht geschafft, weil es wirklich super kalt war.
Hier diese ganze Forscher-Squad um Cameron herum, die meinen festgestellt zu haben oder die glauben errechnet zu haben, dass die Kollision mit dem Eisberg 37 Sekunden gedauert hat. Also 37 Sekunden lang ist dieser Eisberg an dem Schiff entlang geschrappt, was in dem Film übrigens auch genau 37 Sekunden dauert.
Wie viele Passagiere hatte die Titanic nochmal? 2400?
Über 2000 und dann nochmal 1000 Crewmitglieder drauf. Also es waren insgesamt knapp über 3000 Leute.
Aber ehrlich mal, ein Drittel davon ist gestorben, ey.
Ja, die Zahlen variieren da aber auch ein bisschen.
Ja. Das ist auch, nicht die Hälfte. 1100 sind gestorben?
So, ich habe 1500 verstanden. Wie viele sind gestorben?
1500.
Oh, Entschuldigung, die Hälfte. Ich habe 1100 verstanden.
1500 Leute sind dabei draufgegangen. Ja. Das ist Wahnsinn, echt. Ey. Überlegt mal, wie viele 1500 Leute sind.
Ja,
das
also
ist
dieser.
Ja? Das ist eine Masse auf jeden Fall, ey.
Der Unfall hätte super leicht vermieden werden können. Aus mehrererlei Hinsicht. Das große Problem, das haben wir gerade das Thema schon ange... Achtung, schrammt. Das Thema haben wir gerade schon angeschrammt.
Oh Gott, warum lache ich darüber?
Der Unfall wurde zuerst nicht ernst genommen. Die Leute haben das nicht geglaubt. Denn das Schiff galt als unsinkbar. Das ist übrigens nichts, das die Reederei selbst verlauten ließ, sondern das war die Presse. In der Presse hieß es, Zitat, ein Schiff, das möglicherweise praktisch unsinkbar sein könnte.
Echt? Das ist ja geil.
Es gab in Halifax in dem
Konjunktiv 3.
Ja.
Es gab in Halifax in dem Titanic-Museum gibt's Tagebucheinträge von einigen Leuten, die davon berichten, dass es einen Ruck gab auf dem Schiff. Mhm. Die Leute sich gewundert haben, danach eine Meldung durchging, dass das Schiff einen Eisberg getroffen hat und sich die Leute sich eigentlich zu den Rettungsbooten begeben sollten. Und viele davon halt wirklich gesagt haben so, die das für einen Spaß, für Unterhaltungsprogramm auf dem Schiff gehalten haben, sie wieder zu ihren Plätzen gegangen sind, an die Bar und den nächsten Drink bestellt haben.
Ja, die Leute haben es nicht geglaubt, dass das Schiff kentern könnte.
Das siehst du in dem Film, haben die das sehr, sehr schön umgesetzt. Du siehst einmal draußen die Leute Fußball spielen mit den Eisbrocken, die da auf dem Deck lagen.
Ja.
Und unten in der Dings soll die Mutter von Rose so eine Weste anziehen, macht sie nicht und sagt noch zu ihrer Dienerin, wenn ich gleich wieder im Zimmer bin, möchte ich einen Tee.
Das genau, ist so richtig genau.
Völlige Ignoranz ganz der Situation genau. gegenüber.
Ja. Die Titanic wurde von einem anderen Schiff übrigens gewarnt, dass sie sich in so ein Eisfeld reinbewegen. Waren allerdings damit beschäftigt, Grußtelegramme abzuschicken und entgegenzunehmen.
Das
darf man nicht unterschätzen. Das muss echt ein Problem gewesen sein. Das war ja medial so ein Ding, diese scheiß Jungfernfahrt. Natürlich waren die damit beschäftigt, so viel wie bei Instagram zu posten wie möglich. Ja. Also das Instagram von 1912, Telegram, rauszuballern wie möglich.
Aber das war auch zum Beispiel der Captain der Titanic. Der hatte, dem wurde vorher eigentlich sogar ausgestellt, hatte ich heute noch eine Doku drüber gesehen, dem wurde eigentlich ausgestellt, dass er eigentlich nicht fahrtauglich ist.
Ehrlich?
Ja, weil der hatte eine Historie darüber, dass er extrem starke Navigationsprobleme hatte aufgrund seines Alters und weil er sich nicht mehr richtig räumlich orientieren konnte. Der hatte, der war dafür bekannt, dass er Navigationsprobleme hat.
Krass. Ja, aber das ist und doch wahrscheinlich auf der Titanic selbst nicht sein Job gewesen.
Nee,
dafür
aber. Du hast
ja einen Navigator, den gibt es ja.
Ja, klar, aber wenn dir ein Navigator sagt, das und das und das und das und du bist nicht in der Lage, dir das quasi vorzustellen und die Situation, weil ihm wurde nämlich auch unterstellt, dass er in einigen Fällen gefährliche Situationen vollkommen falsch beurteilt hat.
Ja.
Ist dann aber nur genommen worden, weil die Reederei keine Kohle mehr hatte für einen anständigen Captain.
Ja, Richard, das klingt gerade so ein bisschen verschwörerisch.
Ja,
also pass auf, ich lese dir mal meine Infos vor, die ich auch gefunden habe, aber ich kenne diese Vorwürfe. Die Titanic war perfekt auf Kurs. Also es gibt die Theorie, dass die Titanic zu weit nördlich unterwegs war. Tatsächlich waren die sogar 10 Seemeilen weiter südlich als eigentlich geplant, weil die wussten, dass da Eis sein könnte. Also die sind extra noch ausgewichen, weiter südlich. Was ein großes Problem war, dass sie viel zu schnell unterwegs waren. Im Film wird ja eben Druck ausgeübt auf den Captain, so hey, wie geil wäre es, wenn wir einen Tag zu früh in New York ankommen? Und das war auch in echt so. Außerdem war es damals wohl gängige Praxis in der Seefahrt, durch schwierige Gebiete schnell durchzuheizen. So von wegen
hinter uns
Augen zu und durch, sehr schnell hinter uns bringt. Das war tatsächlich damals gängige Praxis.
Ich hab mal gelesen, dass es, das kann aber auch totaler Nonsens, das ist schon relativ lange her. Das war hier, als Titanic nochmal ins Kino kam, da war das ja auch wieder über den Medien. Und da habe ich irgendwo gelesen, dass es möglich gewesen wäre, diese Kollision zu überstehen, wenn sie nicht versucht hätten zu wenden.
Ja.
Also wenn sie frontal drauf geballert wären. Aufgrund der Konstruktion
dazu?
Des Schiffs dann.
Ja, genau, das hatte ich. Aber nochmal, um auf den Captain zu kommen, wie gesagt, das war eine Doku, die ich heute gesehen habe, halt auch, wo auch sehr lange auf diesen Captain eingegangen wurde, der die Titanic gesteuert hat. James irgendwie hieß er. Und der hatte wirklich, der hatte eine, in der Doku haben sie es so schön gesagt, History of Failures.
Okay.
Und da ging es wirklich, da haben die das, Edward John Smith, genau. Der soll ein ganz krasses Navigationsproblem gehabt haben.
Krass.
So wirklich, wie gesagt, aufgrund seines Alters, war nicht so die Koryphäe tatsächlich, ne? Wird im Film übrigens, habe ich heute erst gesehen, ich weiß gar nicht mehr, von wem er gespielt wird, aber er kam mir, weil ich habe mir heute auch nochmal kurz angeguckt, er kam mir so extrem bekannt vor und dann hatte ich irgendwann gesehen, das ist der König von Gondor.
Oh ja, stimmt.
Ja.
Ja, stimmt.
Geiler
The
typ.
Beacons are lit, Gondor needs help. Es gibt im Film die Szene, wo diese beiden Matrosen im Ausguck stehen und so ein bisschen hilflos sind und der eine passt irgendwie auch nicht kurz auf.
Es gab ja, von wegen, du kannst Eis riechen, ne, Idiot.
Ja, es gab zu wenig Personal im Ausguck. Es war zu wenig Personal an Bord in der Nacht. Und
die Gallier.
Und es gab keine Ferngläser.
Warum auch?
Anscheinend, also es gibt die Geschichte.
Wozu ein Fernglas? Wir sind auf offenem Meer, es ist dunkel. Wozu brauche ich hier ein Fernglas?
Seit wann gibt es Ferngläser? Zu dem Zeitpunkt seit 300 Jahren?
es gibt halt wirklich die Geschichte, dass der Offizier, der den Schlüssel für den Schrank mit den Ferngläsern hatte, sehr kurzfristig von Bord gegangen ist, kurz bevor das Ding abgelaufen ist, wurde gefeuert oder whatever, und den Schlüssel aus Versehen mitgenommen hat. Keine Ahnung, ob das ein Mythos ist oder ob das stimmt.
Alter, als ob es nicht möglich gewesen wäre, dieses Scheißschloss aufzubrechen.
Ich wollte gerade sagen, so, ja. Wenn die ein türkisches Bad dort hatten, dann hätten die
Ding aufdampfen können.
Aufdampfen können. Du könntest es einfach, warst du schon mal in einem türkischen Bad? Da gibt es so Steinschalen. Damit gehst du ins Wasser und kippst dir dann warm Wasser über den Kopf. Wenn du so eine Steinschale hast ich damit an dein Schloss haue, mit dem dein Keller zu ist, dann kriege ich aber das Schloss auf. Ja. Das sage ich dir.
Also ich letztens in der Türkei in einem türkischen Bad war, wurde mir das Wasser über den Kopf geschüttet.
Ich habe das bisher nur ich war in Deutschland nur in einem Hammam. Ich wurde von einem sehr kräftigen Türken massiert, aber es war toll.
Das war geil, ja, wurde ich auch. Boah, das war super geil.
Ey Leute, die beste.
Ich hatte auch so einen stummen, kräftigen Türken, der mich da gewaschen hat.
Von dem der nichts sagte.
Geil, Mann.
Vor allem, das Geile war, ich war da tatsächlich mit einem Freund und der kam halt an und war von oben bis unten behaart. Aber wirklich, der Typ, der mich massiert hat, von oben bis unten wirklich, der hat Haare auf dem Rücken gehabt, so wie ich im Bad so quasi, ne? Und da kam er wirklich an und ich saß nur da und dachte so, geil, ich glaube, das wird gut.
Ja.
Weil der sah halt mega brutal aus und Junge hat der mich durchgeknackt, ey, das war
genau, so ging es mir auch. Das war auch so ein, also der war jetzt nicht behaart, aber auch so ein richtiges Tier. Der hat, glaube ich, drei Worte gesagt, immer so, hallo. Der hat mir immer nur so die Hand gereicht und mir so am Arsch gehauen, wenn ich mich umdrehen sollte. Und dann am Ende so, war gut, war voll geil, alles klar, Massage. Weißt du, und das war's. Ja. So mehr hat der nicht mit mir kommuniziert.
Die beste Kopfmassage meines Lebens bekam ich von einem Friseur, der aussah wie Vin Diesel.
Der weiß, wo die Punkte sitzen wahrscheinlich.
A man knows how a man wants to be touched.
Ja. Nee, aber total geil, ja.
So, jetzt kommen wir zu den spannenden Themen.
Die dicken, behaarten Türken auf der Titanic.
Jetzt kommen wir zu den spannenden Themen. Rettungsboote. Es gab viel zu wenig.
Ja. Das für knapp die Hälfte der Leute, ne?
Tatsächlich war die Titanic damals rechtlich aber absolut safe. Sie hatten die rechtlich vorgeschriebene Anzahl an Rettungsbooten. Das war damals scheinbar nicht so wichtig.
Und 1912 gab es halt noch kein TÜV.
Ja.
Ja. Das stimmt, der ist in den 50ern oder so aufgetaucht. Ne?
Also damals war man der...
Plöpp war er da.
Also damals gab es die Praxis, dass man gar nicht für die ganze Crew und Besatzungsschiffe Rettungsboote mitgenommen hat, weil man naiverweise davon ausging, dass eben in relativ kurzer Zeit irgendein anderes Schiff dazukommen kann, das die Leute dann übernimmt und dass dann die leeren Rettungsboote wieder zurückgeschickt werden können.
Das ist doch das allererste, was sie in dem Film klären, als feststeht, das Ding wird sinken, ist direkt erstmal zu checken, wo ist das nächste Schiff in der Gegend.
Genau. Ja.
Wieder sehr schön umgesetzt.
Historisch sehr akkurat.
Problem war, dass es kein geschultes Personal gab. Diese Evakuierung wurde nicht geübt. Es gab keinerlei Übungen für den Ernstfall. Und viele Matrosen und viele Leute von der Crew haben das auf der Titanic nie gemacht. Sieht man im Film auch, dass manche Rettungsboote kaputt gehen, weil die unsachgemäß runterlassen.
Ja, auch einfach das ganze
Areale.
Genau,
dass die Seile reißen und solche Sachen.
Ja, auch so, dass
losgelassen werden, dass sie runterkippen.
Ja, auch so, dass das ganze Areale halt zum Beispiel auch im Schiff dann halt einfach abgeschlossen werden.
Ja.
Und die Leute im Prinzip ihrem Schicksal überlassen werden und so eine Scheiße.
Dann. Und zwar einfach mit einem Gitter, nicht mit einer Wasserschutztür, sondern einfach ein Gitter.
Genau, weil sie davon ausgegangen sind, so irgendwas, sie warten auf Anweisung, weil sie halt es nicht geübt haben.
Das sagt er ja noch so, wir warten auf Anweisung.
Auf der Costa Concordia, das Schiff, das vor ein paar Jahren untergegangen ist, da wurde übrigens der Ernstfall auch nicht geübt.
Das Ding ist übrigens nicht untergegangen, das ist nur zur Hälfte abgesoffen.
Ja, dass da liegen geblieben ist.
Das war so peinlich.
Viele Leute,
das war auch krass, krass
viele,
Unglück.
Viele dachten, krass, das wäre eine Übung. Viele dachten, als sie an Deck gebeten werden, das ist eine scheiß Sicherheitsübung und haben das nicht ernst genommen.
Ey, ich sag dir, ich habe mir in meinem Leben noch nie eine Kreuzfahrt gemacht, ne? Wenn auch nur irgendwo ein gelbes oder ein rotes Lichtlein aufblinken sollte. So kennst du diese Polizei-Blink, ne? Dieser typische Rhythmus. Bin ich der Erste, der am oben auf dem Deck ist und drei Schwimmwesten über dem Körper hat.
Ja, wirklich.
Aber
ja.
Wirklich bin ich der Erste. Ja. Weil.
Oh, da fällt mir wieder diese tolle Szene ein von diesem Offizier, der den einen Typen erschießt und dann sich selbst. Boah.
Ja, diese Menge. Ja.
Soll übrigens auch echt gewesen sein. Das soll passiert sein.
Achso, ich dachte jetzt am Set.
Nee, nee. Ja, genau, der hat sich wirklich erschossen.
Übrigens.
Nee, das ist scheinbar eine wahre Geschichte. Also es gab einen Matrosen, der jemanden erschossen hat, der ihn bedrängt hat und dann gemerkt hat, was er für einen Scheiß gebaut hat und sich selbst erschossen hat.
Wisst ihr, was der Birken...
Genau, wie die Band auch.
Wisst ihr, was der Birkenhead-Grundsatz ist?
Der was?
Der Birkenhead-Grundsatz.
Nee, weiß ich
nicht. Damit könnt ihr richtig klug scheißern.
Genau, das ist, wenn du Leuten sagst, hör mal, wenn du kacken gehst, guck vorher, Papier da ist.
Nein, der Birkenhead-Grundsatz lautet...
Supergeil.
Ja. Der Birkenhead-Grundsatz lautet, Frauen und Kinder zuerst. Und das war damals gängige... Weil das geht auf einen historischen Fall zurück, wo das ein Kapitän Birkenhead oder auf dem Schiff Birkenhead, das zum ersten Mal so gemacht wurde. So haben die auch gehandelt. Wurde von einigen Offizieren dann, wie dem zweiten Offizier, noch extremer ausgelegt, von wegen Männer auf keinen Fall. Sieht man auch in dem Film,
ja.
Wo Männer gar nicht ins Boot erst reingelassen werden. Und es gibt umfangreiche Statistiken dazu, wer überlebt hat, also von welchem Geschlecht, aus welcher Schiffsklasse und so weiter. Und es haben overall aus der ganzen Schiffsbesatzung nur 20% der Männer überlebt. Nur jeder Fünfte.
Oh, ich krieg richtig Gänsehaut, wenn du das sagst, ne?
Ich hab grad richtig
Gänsehaut also gekriegt.
Als Mann warst du wirklich fucked.
Ja.
Und da gibt es die Szene, wo der eine, ich glaube, Schiffskonstrukteur sich dann in eines der Rettungsboote schmuggelt am Schluss. Mhm. Das basiert auf einer realen Geschichte. In der Realität soll der sich sogar als Frau verkleidet haben. und in so ein Rettungsboot dann geschmuggelt haben.
Ich schwöre dir, Cameron hat von der Geschichte gehört. Hat sich überlegt, ob er das macht und hat gedacht, nein, das ist zu albern. Ja. Das können wir nicht in einem. Ja. Wir können die Realität nicht in einem Film abbilden, weil das zu abstrus ist, das kauft uns keiner ab.
Ja. Kennst du vor allen Dingen, jeder, der es nicht gesehen hat, den empfehle ich das jetzt hier. Geht mal auf YouTube und gibt mal ein 20-Second Movies und dann Titanic. Mhm. Und 20-Second Movies Titanic oder 5-Second Movies oder so. Das ist halt, Titanic ist total geil. Du siehst diese Szene mit dem Konstrukteur, der sagt, but the ship can't sink. Und dann die letzte Szene, wo die Titanic untergeht, und da hörst du nur blub. Wie seid ihr? So zwei Schnitte. But the ship can't sink. Ja. Blub.
Kurz mal die Rettungsboote in Zahlen. Es wäre nötig gewesen, 63 dieser Rettungsboote, weil da passen wirklich sehr viele Leute rein.
120 Leute oder sowas passen.
Ja, es wäre 63 dieser damaligen Rettungsboote hätte man gebraucht, was technisch absolut möglich gewesen wäre. Es war ursprünglich geplant, 48 einzusetzen. Es gab dann aber einen Designwechsel, um mehr Platz auf dem Oberdeck für die erste Klasse zu haben, wurden dann am Ende nur 20 Rettungsboote eingebaut.
Weißt du, ob das eine Permanentlösung war oder ob das nur jetzt für die Jungfernfahrt gedacht war?
Ich glaube, das war eine Permanentlösung, denn wir reden hier wirklich von einer grundsätzlichen Designänderung am Schiffs-Layout.
Ach so, also so eine dieser, okay. Mhm. Also eine richtig,
ja. Das heißt, das Schiff kann nicht mehr als 20 dann tragen, wahrscheinlich, ja. So, ja.
Ja.
Aber es ist sowieso auch also ganz interessant, wie das vollgelaufen ist, weil die heute sind ja Schiffe in den einzelnen Bereichen, die sie haben, sind ja komplett abgeschottet. Ne? Die Titanic war von innen, die Wände, die einzelnen Bereiche vom Motor der Titanic quasi abgeschirmt haben. Das waren ja wirklich ganz unten, das heißt ja die Passagierbereiche gehabt und ganz unten, die im Prinzip die ganze Zeit unter Tage gefahren sind, wie U-Boote, waren ja wirklich die Leute, die da die Kohle geschippt haben und so. Ja. Ne? Und diese Bereiche waren nicht komplett bis oben hin abgeschirmt, sondern über Bereiche, wo noch Luft quasi dazwischen war. Und deswegen konnte das Wasser in die einzelnen Bereiche wohl eindringen.
Ich glaube, das ist falsch. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Ich meine, gelesen zu haben, dass das falsch war, dass die oben durch ein Deck begrenzt sind. Also die sind nicht oben durch eine Metallplatte begrenzt, aber da ist direkt ein Deck oben drüber. Das mit diesen verschiedenen
Schotten nennt sich das.
Schotten.
Ne? Ja, genau.
Also das wird im
Macht die Schotten dicht.
Ja. Das wird im Film ja auch erklärt, ne, dass es eben diese Kammern gibt, die voneinander getrennt sind. Und 4 oder 5 dieser Kammern hätten volllaufen können. Dann wäre die Titanic noch schwimmfähig gewesen. Es sind aber 6 vollgelaufen.
Boah.
Und egal, ob das Wasser da oben drüber gegangen ist oder nicht, die waren dem Untergang geweiht.
Oh, ey, das ist so gruselig alles, und weil das auch Problem so echt ist alles, ne?
Das
ist
Problem, weil es wirklich passiert
ja,
ist.
Ja, das ist halt keine Fake-Story, so diese ganze Titanic, dieser ganze Untergang, das ist so unheimlich, weil ich bin Mensch, ich habe Flugangst, ne? Ich habe immer gesagt, so als ich nach Amerika und dann auch später nach Kanada geflogen bin oder so, ich habe gesagt, so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist ein Flugzeugabsturz über dem Wasser und du bist irgendwie so der letzte arme Tropf, der noch so den Flugzeugabsturz vielleicht überlebt und dann auf dem offenen Meer halt ist, ne? Ja. Alter, so ein Schiffsuntergang, da stellen sich mir alle Nackenhaare auf. So mitten in der Nacht, mitten im Atlantik, bei einem scheiß Eisberg, bei Kälte. Oh.
Das ist ein kleiner Filmfehler, den ich jetzt schon vorwegnehmen kann. das Licht brennt sehr lange im Film.
Ja.
Also das dauert wirklich sehr lange, bis der Strom ausfällt. In der Realität war das wohl deutlich früher.
Von innen sieht man schon sehr früh, dass das Licht ausgeht. Von außen brennt das sehr, sehr lange noch. Also man sieht sogar sehr früh noch, bevor Rose Jack rettet, siehst du, wie das Licht ausgeht. Mhm. Aber von außen, bei jeder Totalen, ist überall noch Licht an.
Ja, du musst halt was sehen.
Ja, das Boot ist schon irgendwie zu 80% irgendwie, hängt schon im Wasser, aber anscheinend läuft das E-Werk da unten drin noch einwandfrei. Also sobald das Schiff unter einen gewissen, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, unter einen gewissen Pegel sinken, nennen wir das falsch.
Spiegel,
unter einen gewissen,
Spiegel, ja.
Unter den,
Lot.
Sobald das Schiff eine gewisse Anzahl von Meter unter dem Wasseroberfläche ist, blablabla.
Unter normal Null.
Fließt auch in alle möglichen anderen Ritzen und Löcher und so weiter Wasser rein, weil da super viele Bullaugen sind, wo du nicht immer nachprüfen kannst, ob die zu sind. Ja. Da ist auch in Fenstern und so weiter Wasser reingelaufen. Zu dieser Theorie mit dem Frontalaufstoß, wäre die Titanic nicht ausgewichen und Brontal in den...
Brontal?
Brontal in den...
Brontal!
Brontal in den Eisberg reingecrashed, hätte sie zwar auch massive Schäden in der vorderen Hälfte gehabt, aber da wären wahrscheinlich nur 2 oder 3 dieser Schotten vollgelaufen und sie hätte, da wären wahrscheinlich auch einige Leute gestorben und das Schiff würde aussehen wie ein Fiat Punto, nachdem man besoffen gegen einen Baum gefahren ist.
Aber es wären keine 1500 Leute gewesen.
Aber es wäre nicht untergegangen.
Überleg mal, die Titanic. Aus Titan gebautes, unglaublich riesengroßes, innovatives Gerät und Fred vergleicht das mit dem Fiat Punto.
Ja. Naja, die Effektivität eines Fiat Puntos ist höher.
Nein, Mann.
Ja doch, weil die fahren noch.
Aber fahr mal damit gegen den Eisberg. Ich sagte, du gehst doch mit dem Fiat Punto, wenn du mit dem gegen den Eisberg auf offener Straße
fährst. Dann hast du dich derbe verfahren.
Dann erstmal hast du dich derbe verfahren, außerdem gehst du auch mit dem dann im Asphalt unter. Ich sag's dir.
Bist du fertig?
Nee, noch nicht.
Würde ich vorschlagen, wenn du fertig bist, machen wir mal ein
Päuschen. Ganz kurzes Päuschen. Dann. Ein paar Missverständnisse und Glauben rund um den Untergang der Titanic. Der erste hat mit dem zu tun, was wir gerade besprochen haben. Der Eisberg hat das Schiff nicht aufgeschlitzt, wie das manchmal dargestellt wird. Im Cameron-Film jetzt nicht, aber manchmal wird das so dargestellt, als hätte der da so einen langen Riss reingeschlitzt. Sondern das wurde eher, also das geht physikalisch gar nicht, denn Eis ist sehr viel weicher als Stahl. Es geht nicht, dass mit Eis Stahl oder Eisen aufgeschlitzt wird. Es wurde eher gequetscht. Es wurde eher so aufgequetscht wie so ein Faltenrock. Und es gab
Das siehst du bei Cameron. Ja.
Und es gab nicht einen langen Riss, sondern es gab ganz viele, ganz kleine Löcher. Man schätzt ungefähr, dass die gesamte Fläche der Risse und der Löcher im Rumpf nur, haltet euch fest, nur rund 2 Quadratmeter groß war.
Wow.
Wow. Also jeder, der ein kleines Badezimmer hat, jedes kleine Badezimmer ist ungefähr 2 Quadratmeter groß.
Wieso schätzt? Kann man das an dem Wrack, nicht sehen?
Nee,
das
kann man nicht mehr, weil der Teil, das haben sie auch in dem Museum erklärt, der Teil, der gegen den Eisberg gekracht ist, der ist als erstes abgebrochen.
Genau.
Der ist runtergefallen.
6 Kilometer weit weg von dem anderen.
Und der ist durch die Strömung weggetrieben und der muss mächtig was durchgemacht haben, weil der ist aufgekommen und ist in 1000 Teile zersplittert.
Ah, okay.
Und ist über die Strömung halt noch komplett verteilt worden und da das ist wie eine Blackbox suchen.
Hinzu
also der Teil, der wirklich getroffen wurde, der ist vollkommen zerstört, den kannst du kaum noch
identifizieren. Hinzu kommt, dass das Wrack erst in den 80ern gefunden wurde, das liegt fast 3000 Meter unter der Wasseroberfläche.
Wahnsinn.
Sind das nicht sogar zum Teil mehr?
Ja,
weil ich meine, in dem Film sagen die 4 Kilometer.
Ja, 3 und ein paar zerquetschte, memoriere ich jetzt mal. Und das Zeug zersetzt sich, das hält nicht lange. In ein paar Jahrzehnten kann es sein, dass das Zeug zerfällt. Also es zerfällt seit über 100 Jahren schon.
Ja, klar, ja.
Ja.
Übrigens, den Satz, den der Forscher gesagt hat, als er die Titanic dann tatsächlich gefunden hat, als er festgestellt hat, fuck, das ist die Titanic, die ich hier gefunden habe, der sagt irgendwie, Gott, I'm goddamned oder sowas, sagt er. Das ist das Gleiche, was auch der Forscher sagt, als sie diesen Tresor finden.
Es stimmt übrigens wohl nicht, dass minderwertiger Stahl benutzt wurde für den Bau, was manchmal gemutmaßt wird. Es stimmt auch nicht, dass ausschließlich Erste-Klasse-Gäste es geschafft haben. Ich kann das hier mal kurz den Anteil. Alle Geretteten, 60% Erste-Klasse, 40% Zweite-Klasse, 25% Dritte-Klasse.
Na, da sieht man es ja mal wieder.
Also
die
du
erste
hattest,
Klasse.
Also du hattest als Passagier der dritten Klasse schon eine deutlich geringere Chance, aber es ist nicht so, dass die nur erste Klasse Leute in die Schiffe gelassen haben. Übrigens, das ist wirklich ein Filmfehler, dass die Leute aus der dritten Klasse daran gehindert wurden, nach oben zu kommen, stimmt nicht.
Das ist Dramaturgie.
Es gab ein ganz anderes Problem. Richard, du meintest vorhin, da gab es eine Meldung. Es gab eine Meldung, aber die hat leider keiner mitgekriegt. Mhm. Denn das Schiff hatte kein Alarmsystem.
Ja.
Die Leute, die unten im Rumpf waren, die hatten... also es gab Telefone an Bord, die waren aber eher für das Personal. Die waren nicht für die Passagiere.
Ich wollte sagen, die haben nämlich über Buschung quasi. Es kam vom Captain aus, die hatten richtig so Kurbeltelefone, ne? So wie man es kennt. Die haben das Hörer abgenommen, wie richtig Telefon an der Wand, haben immer gekurbelt und dann sind sie dann in die jeweiligen Abteilungen gekommen und dann war das wie Buschfunk. Das heißt, die haben die Meldung bekommen und dann wurde das quasi wie Hände an Mund und dann halt richtig laut rufen, Schiff sinkt.
Ja, genau, das siehst du auch in dem Film.
Es ging nur über Mundpropaganda weiter und stille Post, wir wissen, wie es ist. Die Leute in der dritten Klasse, die waren ja wirklich relativ weit unten in der Mitte im Rumpf, die hatten auch keine Fenster, die haben das einfach nicht mitgekriegt.
Oh, Alter, das ist halt echt so, dieses ganze Schiff ist so ein bisschen, als wäre der Berliner Flughafen schon in Betrieb gewesen, bevor man festgestellt hat, wie scheiße der gebaut ist.
Ja.
Also echt so, ne? Also das ist ein wandelnder Konstruktionsfehler.
Ja, so vor allen Dingen so, ich sag ja, deutscher TÜV halt irgendwie, ne? So... aufgrund von Prestigegründen in Kauf zu nehmen, dass so viele Leute halt einfach sterben. Ne? Da das Schiff ist fertig, wir haben nichts getestet, wir schicken das jetzt aufs offene Meer, um zu gucken, ob wir sicher durchkommen.
Man muss zu deren Verteidigung sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das bei der Jungfernfahrt passiert. Ne? Also es ist schon echt...
Das Ding ist halt, das ist
passiert. Die saßen wahrscheinlich da immer das... Oder wie meine Mama früher immer sagte, ja, tausendmal passiert es nicht. Und beim tausendundersten Mal ist es dann soweit. Ja,
Murphy's Law.
Ja, und wahrscheinlich war das tausendundersten Mal, dass die Werft was rausgeballert hat, ohne es zu testen.
Ja.
Es gab übrigens, überschätzt wurde auch der Hype rund um die Titanic, als sie ausgelaufen ist. Denn 10 Monate zuvor...
Oder eingelaufen.
Denn 10 Monate zuvor war das fast identische Schwesternschiff Olympic schon ausgelaufen. Es war gar nicht so ein Riesenhype. Die Titanic war nicht mal ausverkauft. Da waren noch viele Plätze frei. Es war außerdem gerade eine Zeit eines großen Kohlestreiks. Das war so eine kleine Wirtschaftskrise, weswegen viele unsicher waren. Richtig gehypt wurde das Ding halt, wie es halt oft ist, erst hinterher, als alles zu Klump gegangen ist.
Ja, wie sagt man immer so schön, der beste Weg, um unsterblich zu werden, ist zu sterben, ne?
Ja.
Ja.
Ja, ist echt so.
Es gibt übrigens 3 populäre Verschwörungstheorien rund um den Untergang der Titanic. Zum einen, dass es ein Versicherungsbetrug war.
Oh, echt?
Also,
das habe ich noch nie gehört.
Dass es gar nicht die Titanic war, sondern dass es die Britannic war, man hat den Namen einfach nur geändert. Denn die Britannic, das Schwesternschiff, wurde irgendwie ein Jahr vorher stark beschädigt und hing der Reederei so wie ein Klotz am Bein, halt so kaputtes Auto. Was machen wir? Wir taufen sie um in Titanic, tun so, als wäre es ein neues Schiff und schicken es über den Ozean und hoffen, dass es untergeht.
Wow.
Ist aber nachweislich falsch, weil man auf vielen Teilen der Titanic eindeutige Produktionsnummern gefunden hat. Die könnte man natürlich auch fälschen, aber was für ein Aufwand wäre das?
Ich kann sagen, James Cameron hat ja die Nummer nicht selber gebaut.
Es gibt die Theorie, dass es kein Eisberg war, sondern ein deutsches U-Boot.
Ja, das habe ich auch schon mal gehört.
Ja.
Aber das macht zu der Zeit recht wenig Sinn.
Es gibt und vor allen Dingen auch halt auch in der Gegend.
Ja, in der Gegend und zu der Zeit. Oder anders gesagt, zu der Zeit in der Gegend macht das überhaupt keinen
Sinn. Also da ist halt dann die Frage so, warum sollte die deutsche Regierung von 1912 das machen?
Ja, also es war wie gesagt vor dem Ersten Weltkrieg. Und zwar nicht 3 Tage, sondern... 4 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg. Also
weil die meisten U-Boote halt auch irgendwie an der europäischen, damals noch zum Ersten Weltkrieg, an der europäischen Küste halt irgendwie operiert haben. Oder was heißt Küste, aber halt so quasi Mittelmeer, alles was quasi noch Europa, also quasi noch zu Hause, so weit draußen, vergiss es.
Man muss zu zu dieser Theorie auch Folgendes sich klar machen. Vor dem Ersten Weltkrieg hat Amerika für die Weltpolitik praktisch keine Rolle gespielt.
Mhm,
die waren so abgeschirmt von allem.
Ja.
Also das, was Trump jetzt wieder auf... wieder aufbauen will, diesen...
Isolationistisch halt.
Genau, also Protektionismus.
Protektionismus.
Oder irgendwie so nennt sich das.
So,
Das haben die früher halt ganz groß geschrieben. Also
genau.
Es gab für ein deutsches U-Boot zu der Zeit, also also vor dem Ersten Weltkrieg gab es keinen Grund vor der amerikanischen Küste.
Noch dazu, halt ein englisches Boot zu dem Zeitpunkt, im Ersten Weltkrieg, Deutschland und England, warum? Warum eigentlich quasi einen Halbverbündeten angreifen? Ja,
also es gab wirklich vor dem Ersten Weltkrieg gab es keinen Grund, dass da ein Schiff unterwegs
war. Und meine Lieblingsverschwörungstheorie rund um die Titanic.
Das waren Aliens.
Fast. Eine ägyptische Mumie, die eine der Passagierinnen der ersten Klasse mit sich geführt hat und die dann eben auf dem Boot auferstanden ist.
Und dann,
du erzählst Scheiße. Und dann das verbreitet jemand?
Ja, es gibt. Ja, ja. Wirklich, ich habe das aus mehreren Quellen jetzt gehört.
Nicht dein Ernst.
Wie war das bei
Moment, warum ist dann das Schiff gesunken?
Ja, keine Ahnung, Fluch der Mumie, Pharao. Hast du nicht die Mumie gesehen?
Alter.
Wann war das mit diesem Meme
Everyday we straight further from God?
Ey, was für einen Grund braucht eine scheiß Mumie, um auszurasten und alle umzubringen?
Alter, das ist genauso wie gesagt, bei dieser Schwellenbrandtheorie dann auch, die es gibt in der
Titanic. Die finde ich noch sinnig.
Dass da irgendeiner, weiß ich nicht, das wäre genauso wie als wenn irgendjemand sagen würde, die Titanic ist untergegangen, weil jemand eine Kippe falsch irgendwo hingeworfen hat oder so.
Auch das würde mehr Sinn machen als eine wiederauferstandene Mumie.
Ich wollte gerade sagen.
Das deutsche U-Boot macht viel mehr Sinn.
So. Weißt du, ich könnte mir vorstellen, es waren dann so drei Nasen, so wie, stell mal vor, so 1912, du, Fred und ich, wir sind irgendwie von diesen Kohleschippern, wir sind unten in dem Schiffsrumpf Schiffsrumpf drin und schippen halt wirklich die Kohle in diese Öfen, damit das Ding halt fahren kann, ne? Mhm. Und wir haben Pause und wir stehen da und rauchen eine Zigarette und Fred steht da, irgendwie sieht die Schraube lose aus und geht da mit den Fingern dran und zieht die plötzlich raus und dann plötzlich kommt Wasser rein. Und anstatt das unserem Vorgesetzten zu sagen, gehen wir halt einfach schnell und arbeiten weiter. Ja. Und das reißt dann halt. Das finde ich noch realistischer als eine Mumie.
Bevor ich mit meiner Exkursion gleich fertig bin, eine Ungenauigkeit im Film noch, wie ich finde, Jack kommt überall viel zu leicht rein und kommt immer viel zu schnell an Kate ran, denn auf der realen Titanic war die Trennung der Klassen extrem, wie es damals üblich war, extrem gut organisiert. Als Mitglied der dritten Klasse bist du während der gesamten Fahrt nicht in Kontakt gekommen mit den Leuten aus der ersten Klasse. So krass war das da gehandhabt. Und das Bewusstsein der Menschen für diese Klassentrennung damals war auch sehr stark ausgeprägt. Die meisten Leute aus der dritten Klasse, die hätten sich gar nicht getraut, zu den Leuten aufs Oberdeck zu gehen.
Naja, er ist schon ziemlich charmant.
Er ist halt ziemlich cool.
Ja, und ziemlich geil.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, machen wir kurze Pause, oder?
Ja, bitte.
Drei kurze Funfacts.
Zumal mir gerade noch was eingefallen ist, was ich nochmal kurz recherchieren möchte.
Können wir jetzt bitte gleich, ich will die Funfacts, ich sitze schon echt wie auf dem heißen Stein, ich muss so dringend pinkeln.
Ich auch.
drei kurze Funfacts. Beim Bau der Titanic soll jeder Arbeiter täglich nur 7 Minuten Klozeit gehabt haben.
Ist ja wie beim Arbeiten heute.
Es gibt den Mythos, dass ein toter Arbeiter mit in die Wand des Rumpfes mit eingearbeitet worden sein soll.
Die Mumie.
Ja. und die Reederei hat sich hinterher nicht gerade fein benommen, was die Auszahlung der Angestellten angeht, denn die Crew hat tatsächlich nur das Geld für die halbe Überfahrt bekommen.
Oh! Ernsthaft?
Ja.
Alter.
Ja.
Schweinebacken.
Allein beim Bau der Titanic sind 18 Leute gestorben. Ist für die Größe eines solchen Projektes und die damalige Zeit aber völlig normal.
Ich wollte gerade sagen, beim Bau der Pyramiden sind ganze Generationen draufgegangen.
Kurze Pause.
Ciao.
Kack- und Sachgeschichten.
Yeah!
Es ist eine Folge mit ungewöhnlich wenig Beleidigungen.
Das stimmt.
Ja, richtig.
Es ist eine relativ ernste und intensive Folge. Fast schon erwachsen für unsere Verhältnisse.
Ja, aber einfach, weil wir wahrscheinlich die Thematik halt auch so
ernst nehmen.
Ernst nehmen, weil das ist halt wirklich, das ist eine handfeste Tragödie halt einfach, ne? Also ich meine, wenn wir jetzt über Rambo reden, ja gut, da sind auch Leute gestorben, aber was interessieren mich die?
Also neben all diesem Ich bin der König der Welt Scheiß, neben dieser Liebesgeschichte, die Todesangst dieser Leute auf dem Schiff, die Panik, du kannst das halt echt gut nachvollziehen in dem Film.
Das ist so geil aufgebaut, dass es die ganze Zeit nur um diese Liebesgeschichte geht und um diese Klassengesellschaft und diesen Optimismus halt eben, was ich vorhin sagte. Und also ne, von wegen so, diese Szene, wo er sie am Anfang rettet da von ihrem Selbstmordversuch. Und dann wird er erst so bezichtigt, dass er sie angetatscht hat und so. Und dann erzählen die ja diese Lügengeschichte. Und dieser Boss da, ich weiß gar nicht, was er ist, ich glaube, das ist der Bootsmann oder so, der dann halt sagt, ach so, ja, wenn das so ist, dann könnten wir ja zurück zu unserem Brandy. Weißt du, so völlig ignorierend, dass da eventuell mehr passiert sein könnte. Ja, weil der eine sagt ja auch noch so, dieser Bodyguard von denen, dieser Lovejoy, sagt ja auch noch so, ja, es ist interessant, dass sie gesehen haben, wie sie ausgerutscht ist und noch Zeit hatten, ihre Schuhe auszuziehen. Mhm. Dass das vollkommen ignoriert wurde. Also, dass die Leute so verblendet waren.
Ja. Es gibt ja die Geschichte von der Band, von der Musikgruppe, die bis zum Schluss noch gespielt haben.
Finde ich mega gruselig, ne? In der Situation, überleg dir mal die Situation. Also sinkendes Schiff, das Schiff ist schon wirklich zur Hälfte im Wasser und die spielen halt einfach noch. Finde ich eigentlich, es ist, auch dass es wirklich passiert ist, macht es so makaber, weil es ist so unfassbar gruselig.
Diese Geschichte scheint zu stimmen. Ja. Allerdings war sich die Band vermutlich bis zum Schluss nicht bewusst, dass sie sterben werden.
Ja.
Die Band, die während dem Untergang noch gespielt hat, war vielleicht sogar für das Überleben von vielen Leuten kontraproduktiv, denn in der ersten Stunde des Untergangs, um das Thema jetzt abzuschließen, in der ersten Stunde des Untergangs wäre ein bisschen mehr Panik eigentlich ganz gut, ganz gut gewesen. Jetzt ohne Scheiß.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen mehr Panik wäre am Anfang gut gewesen.
Ja.
Denn, weil die Leute, da sind teilweise, haben wir auch schon drüber gesprochen, Rettungsboote rausgegangen, die nur zur Hälfte oder teilweise noch weniger besetzt waren, weil die Leute überredet werden mussten, um in die Rettungsboote zu gehen, weil sie glaubten, das ist eine scheiß Übung.
Ja. Siehst du, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Wahnsinn.
Das ist schon echt.
Ich sage die Folge ziemlich häufig Wahnsinn. Vielleicht sollten wir das mit ins Bingo aufnehmen.
Aber man muss dazu sagen, diese Nummer mit der Band, ich finde das cool. Also Cameron hat ja denen ja auch noch diesen Satz in den Mund gelegt, von wegen, es war mir eine Ehre, mit ihnen zu spielen. Dann gehen sie alle weg und kommen wieder, weil der eine bleibt stehen und spielt einfach weiter. Und die anderen kommen wieder und spielen dann auch weiter. Und das ist schon. Es ist wieder so ein Kitsch-Moment, aber ein geiler.
Ja. Kennt ihr das? So eine typische Eigenschaft des Menschen, er ist einfach faul und er ändert Dinge erst dann, wenn was richtig schief geht.
Ja.
Die Titanic war das für die Schifffahrt. Also das ist auch einer der Gründe, wieso der Untergang der Titanic so ikonisch und so bekannt ist. Dass unglaublich viel danach verändert wurde in der Seefahrt. Es gab Gesetze, dass man genug Rettungsboote mit dabei hat. Es gab viele Änderungen in der Funktechnik und vor allem auch in der Handhabung vom Funken. Es gab unglaublich viele Gesetze und Regelungen, die man da verändert hat. Die Technik des Funkens übrigens war damals noch super neu. Viele wussten gar nicht, wie das funktioniert. Das war wie das Internet Anfang der 90er.
Mhm. Wahnsinn. Wieder gesagt.
Ich wollte gerade eigentlich noch was sagen.
Ja, aber wir.
Ach, genau. Was jetzt um meinen Gedanken vorhin, wo ich mich selber bei unterbrochen habe, zum Abschluss zu bringen, dass du auf der einen Seite halt die ganze Zeit diese Liebesgeschichte und diesen Klassenkampf und so weiter hast und diese Naivität der Zeit und das Technikvertrauen.
Naivität und das alles. Sagen, die Überheblichkeit teilweise.
Genau, ja.
Beides.
Ja. Und das alles durch diesen Unfall total ins Lächerliche gezogen wird, weil das überhaupt keine Rolle spielt, eigentlich.
Ja.
Also das so symbolisch dafür, wir machen uns Gedanken um das und das und hier und da und irgendwelche, der hat meine Verlobte nackt gezeichnet, was für eine Arschloch-Thematiken sind völlig irrelevant, wenn die Natur halt mitmacht.
Ich wollte gerade sagen, im Todeskampf dann halt einfach so, ne?
Boah. Supergeil. Gut,
aber den Kack- und Sachhörern kann das ja nicht passieren in Zukunft, auch auf so einem Schiff wie der Titanic, wo es zu wenig Rettungsboote gibt. Denn Richard hat jetzt für uns die Survival-Tipps vorbereitet.
Genau, ich habe mich mit dem Thema Erfrieren und Ertrinken auseinandergesetzt. Muss ich tatsächlich sagen, so als ich angefangen habe mit der Recherche, das war erstmal generell gucken, so was passiert eigentlich mit deinem Körper, wenn du erfrierst, weil das war nun mal Hauptkompetenz. Die meisten sind ja nicht ertrunken, sondern die meisten sind viele von denen sind erfroren. Einfach aufgrund der geografischen Gegebenheiten, wo die halt einfach waren. Und das zu recherchieren, das ist unfassbar unheimlich. Was mit deinem Körper passiert, ist unfassbar unheimlich. Selbst wenn du so eine Tragödie überlebst, hast du es ja dann, also selbst wenn das Ding untergegangen ist und du nicht mit dem Schiff untergegangen bist, dann ist das Thema ja noch nicht für dich durch, weil dann kommen noch ganz andere Sachen dazu. Zum Thema Ertrinken habe ich nur was Kleines, und zwar, es gibt einen Unterschied tatsächlich, ob du in Salz- oder Süßwasser ertrinkst.
Ach echt?
Ja. Und zwar, die töten nämlich unterschiedlich. Salzwasser, fangen wir erst mit dem Süßwasser an. Süßwasser im Vergleich zum Salzwasser tötet dich zum Beispiel schneller. Die meisten Leute übrigens auch laut Statistik sterben. Es sterben mehr Leute in Süßwasser als in Salzwasser. Das hat aber damit zu hängen, dass eure Pools nun mal nicht mit Salzwasser gefüllt werden, sondern mit Süßwasser.
Also kannst die Statistik wegwerfen.
Ja. Wie gesagt, Süßwasser tötet schneller, denn es zerstört, wenn du Süßwasser einatmest, beispielsweise wenn du auch nur wirklich wenig in deine Lunge reinkommen sollte, Süßwasser geht unglaublich schnell in den Blutkreislauf und Süßwasser lässt deine Blutzellen, deine roten Blutkörperchen, regelrecht das Blutplasma, regelrecht aufplatzen.
Weil das Wasser ja einen kleineren osmotischen Druck hat.
Genau, also es gelangt ins Blut und du hast, wenn du genug Süßwasser einatmest zum Beispiel und in die Lunge kriegst, hast du Organversagen innerhalb von 2 bis 3 Minuten. Kommt auf die Menge des, kommt auf die Menge des Wassers an, ja. Also das ist richtig krass. Und selbst das Krasse ist auch zum Beispiel, selbst wenn du von der wenn du gerettet wirst aus einem Umfeld, wo du prinzipiell jetzt ertrunken wärst, ne, es gibt sowas, das nennt sich passives Ertrinken. Das setzt meistens erst so 8-9 Stunden nach Rettung ein.
Wenn du Wasser in die Lunge gekriegt
genau,
hast.
Genau, nämlich wenn du noch Wasser in der Lunge hast, dann kann es passieren, dass deine Stimmbänder einen Spasmus kriegen. Aufgrund einer Kontraktion, weil der Körper versucht, es rauszukriegen. Dadurch können deine Stimmbänder Spasmen erzeugen, die deine Luftröhre abschnüren und du erstickst.
Alter Falter.
Krass, echt? Ja. Das ist ja irre.
Don't have a pool, man.
Ja, die schnüren die Luftröhre ab. Das finde ich richtig krass. Das ist ein Sicherheitsmechanismus vom Körper, der dich aber aktiv einfach mal killt, ne?
Wusstest du, also zum Thema Ertrinken, dass es diese Geschichte von besoffen in einer Pfütze ertrinken, das passiert sehr, sehr häufig. Einer der Hauptgründe dafür ist, dass Männer, wenn sie besoffen sind und pissen müssen, sehr häufig bewusstlos werden aus irgendwelchen Druckgeschichten, weil der Körper das ja nicht mehr ausgleichen kann.
Genau, da ist irgendwas mit der vollen Blase, die irgendwo drauf drückt, wodurch man
dann... Das ist das Gleiche, wie wenn du jeder, der schon mal, weiß ich nicht, wenn ihr schon mal trainieren wart, kennt ihr Deadlifts? Deadlifts, das ist, wenn du ein Riesengewicht halt hast und das so aus dem Rücken heraus, wenn du gerade stehst und das so aus dem Rücken heraus so hochhebst, ne?
Okay.
Das nennt sich Deadlift. Wenn du dafür zu viel Anstrengung brauchst, dann, weil du deine Beine zusammendrückst, du klemmst eine der Hauptarterien in deinem Bein ab. Deswegen gibt es so viele Videos von Leuten, die dann so ein Gewicht hochheben, das fallen lassen und nachdem der Druck wieder gelöst wird, schießt das Blut durch und die werden ohnmächtig.
Krass.
Ja. Ja, das könnte ich mir vorstellen, wer da noch irgendwie käme dieser Mechanik wahrscheinlich noch am nächsten. Ja,
wahrscheinlich sowas in die Richtung ist das. Also das besoffen man, pissen kann passieren, dass du einfach bewusstlos bist.
Das hört man total oft, das ist super gefährlich, wenn ihr besoffen irgendwo hin uriniert, nicht irgendwo, wo Gewässer ist.
Und pisst nicht so, dass ihr eine Pfütze baut.
Wenn ihr eine gesunde Prostata habt, einfach nicht forcieren, laufen lassen.
Nicht
drücken, laufen lassen.
Ja,
und im Salzwasser...
Ja, das stimmt. Wie, ja.
Süßwasser, wie gesagt, tötet dich schneller, weil es deine Blutzellen zerstört. Mhm. Salzwasser macht genau genau das Gegenteil. Es verdickt nämlich dein Blut und baut Plasma auf und du ertrinkst innerlich.
Ah ja, das habe ich schon mal gehört.
Aha.
Ja, deswegen gibt es ja auch so Leichen, die halt auch so auf dem Salzwasser, zum Beispiel eine Leiche im Salzwasser schwemmt schneller auf als eine Leiche im Süßwasser.
Ja. Was heißt denn innerlich ertrinken?
Na, Plasma. Dein Körper überproduziert dasselbe, was passiert, wenn du an einer Lungenentzündung stirbst. Du ertrinkst in deinem eigenen Plasma, in deinem eigenen inneren Saft quasi.
Genau, es wird zu viel Saft, also dieses Plasma halt eben produziert in der Lunge und du kannst nicht mehr atmen, weil deine Lunge mit deinem eigenen Körpersaft voll ist und daran erstickst
du. Mit deinen eigenen Körperflüssigkeiten,
genau.
Dauert so 8 bis 10 Minuten ungefähr.
Ja.
Ne? So, zum Thema Erfrieren, das ist nämlich der eigentliche Punkt bei der Titanic, weil entweder gehst du mit dem Schiff unter, dann ist das Ding
durch. Du knallst mit dem Kopf gegen die Schiffsschraube wie im Film.
Ja, ganz genau, dann bist du halt einfach weg.
Seid mal kurz ruhig.
Das ist deine Kanne.
Alter, da hat sich ein fetter Überdruck gerade in meiner Teekanne gebildet, wodurch kam es da gerade die ganze Zeit raus.
Ja. Thema Erfrieren. Also
Scheiß Tee, ich will wieder Bier.
Gehen wir mal davon aus, wirklich, du überlebst die Titanic, ne? Das Schiff ist unten und du bist wirklich alleine im Wasser, oder nicht alleine, du bist mit 1000 Leuten irgendwie alleine im Wasser, in wirklich arktischen, kalten Temperaturen. Also ist die Hypothermie, das Erfrieren, ist deine größte Sorge eigentlich, die du haben kannst.
7 Minuten oder so hast
das
du, ne?
Das ist unfassbar gruselig, hört es euch mal an. Also was passiert? Dein Körper setzt sich selber in den Zustand durch diesen Kälteschock in die Homöostasie. Das heißt, dein Körper geht in eine Art Winterschlaf-Modus. Das heißt, alles, wenn deine Gliedmaßen kalt werden, wenn du erfrierst, zieht dein Körper, weil dein Körper ist darauf getrimmt, rein biologisch, deinen Kopf und deine inneren Organe warm zu halten. Mhm. Das heißt, wenn dein Körper dauerhaft abgekühlt wird, auch schon bei kälteren Temperaturen, also wir, sagen wir es mal so, wir alle haben schon mal unter Hypothermie gelitten, weil alleine wenn du auf dem Weihnachtsmarkt stehst und dann da irgendwie auf deinen Glühwein wartest und anfängst zu frieren und zu zittern, das ist ein Zeichen von Erfrierung. Also dein Körper zeigt dir damit, er ist zu kalt, er fängt an zu erfrieren. Und weil, wenn du kalte Finger und kalte Füße und sowas kriegst, die Nervenenden ziehen sich zusammen und das ganze Blut aus deinen Extremitäten fängt an, in dein Körperinneres zu fließen, weil das ist der wichtige Part. Ja. Dein Körper identifiziert das als wichtig, dass du warm bleibst. Oder dass das warm bleibt.
Funny side fact, dieser Streit zwischen Männern und Frauen, Frauen hat kalte Füße, Männer nicht, liegt auch daran, in verstärkter, Frauen haben das in verstärkter Form, weil, also so evolutionsbiologisch, das super viel Sinn macht, dass bei Frauen der Hitze oder beziehungsweise der Wärmefokus innen liegt, also im Geburtstrakt, sag ich mal, ne? Dass das halt zuerst gesichert wird. Und bei Männern sind es eben die Gliedmaßen aufgrund der Jagerei.
Also eher die Gliedmaßen als bei der Frau.
Genau, also ja. Dieses Phänomen, also wir reden jetzt nicht von Extrembeispielen wie gerade bei Richard, sondern so im Alltag, dass Frauen kalte Hände und kalte Füße haben und Männer haben warme Füße und warme Hände, liegt daran. Also dass Männer halt leistungsfähig bleiben mussten im Sinne von Rennen und Prügeln. Also mit Tieren im besten Falle und Frauen halt eben, dass das Innere warm bleibt, damit die ihre Kinder entweder zur Welt bringen können oder weiterhin verpflegen können.
Übrigens, ich weiß nicht, ob ich dir jetzt was vorwegnehme, aber Wasser entzieht dir Wärme, ich glaube, mehr als 10-mal so schnell und so stark wie Luft.
25-mal so schnell.
What? 25-mal?
Pass auf, ich kann es dir mal sagen, also wenn du deinen Körper zum Beispiel in so kaltes Wasser eintaucht, was passiert? Und das ist nachgewiesen, das finde ich mega gruselig, weil das passiert wie nach Schema F. Das Erste, was passiert, ist erstmal dieser Kälteschock. Deine Haare am ganzen Körper fangen an, sich aufzustellen. Regelrecht nicht nur Gänsehaut, die fangen an, sich wirklich aufzustellen. Das ist einfach diese Schockreaktion. Dein Herz fängt zuerst an, extrem zu schlagen. Und je nachdem, wie lange du im Wasser bist, wird es immer langsamer. Du atmest viel zu viel Luft ein, was dazu führt, dass dein Körper schneller auskühlt, weil du die kalte Luft einatmest. Ja. Anfangs hast du warme Luft im Körper. Du atmest durch den Schock, atmest du viel zu viel Luft ein, wodurch dein Körper schneller auskühlt, weil du die warme Luft wieder rauslässt. Deine Nervenenden ist tatsächlich das Erste, was wirklich anfängt abzusterben in den Extremitäten, also in den Fingern und sowas. Halt Frostbite, ne? Du fängst unkontrollierbar an zu zittern, weil dein Körper darauf getrimmt ist, es muss wieder warm werden. Zittern ist eine Reaktion der Muskeln, was das Gehirn aussendet, damit sie schneller kontrahieren, damit du
anfängst. Um da verzweifelt ein bisschen Wärme zu erzeugen.
Genau, um verzweifelt Wärme noch zu erzeugen. Im Wasser beträgt deine Überlebenszeit gerade mal 15 Minuten.
Kommt auf die Temperatur des Wassers an.
Ja, aber der Kälteschock zum Beispiel bei solchen Temperaturen, das ist ganz interessant, der Kälteschock hält nur 1 bis 3 Minuten an. Das heißt, sobald du dich quasi reguliert hast mit deiner Umgebung, das macht dein Körper durch dynamische Regulierung halt einfach, sobald du dich angefangen hast zu regulieren, fang verdammt nochmal an, um dein Leben zu kämpfen.
Das heißt, wenn du merkst, oh, ich entspanne mich gerade, dann wird es erst richtig ernst.
Dann wird es richtig ernst, genau, weil wie gesagt, in diesen 15 Minuten, du hast 15 Minuten Zeit, bevor deine Muskeln anfangen zu verhärten, deine Atmung langsam aussetzt und dir der Sauerstoff allgemein anfängt, die Kraft zu nehmen und du halt zu viel atmest und wie gesagt, dir deinen Körper, die warme Luft deinen Körper verlässt. Der Körper schützt, wie gesagt, Hirn und Innereien als erstes und Wasser raubt dem Körper 25 mal schneller die Temperatur als Wind.
Voll krass. Das Wasser, also der Untergang der Titanic, wie schon gesagt, wir reden hier von Nordatlantik. Im April, im Frühling, das Wasser soll Temperaturen um 0 Grad gehabt haben. Ja. Wäre es Süßwasser, dann wäre es schon gefroren gewesen.
Ja. Naja, das Ding ist ja Wasseranomalie. Jeder, der gut in Physik ist, Wasseranomalie ist ja eigentlich so, Wasser kann auch am kältesten Punkt eigentlich immer nur 4 Grad haben, weil danach fängt es eigentlich an zu gefrieren.
Ist es bei Salzwasser nicht anders?
Ja, das weiß ich nicht genau, weil Salzwasser niedrig ist. Das ist halt diese Anomalie halt dann, ne?
Nee, Salzwasser hat durch den Salzgehalt einen deutlich niedrigeren Gefrierpunkt und kann deswegen um die 0 Grad sein, ohne zu gefrieren.
Genau.
Ja. Zu den Survival-Tipps. Also, sagen wir mal, die Titanic ist dann halt wirklich untergegangen. Ihr seid auf dem offenen Wasser. Was es auf jeden Fall zu schützen gilt, ist Kopf und Nacken. Weil über 50% deiner Körpertemperatur verlierst du über Kopf und Nacken. Die müssen auf jeden Fall über Wasser sein.
Ist das so? Ich habe mal gehört, das stimmt gar nicht.
Moment, nee, das ist wirklich, gerade bei solchen Temperaturen, wenn du eine Schutzweste hast, deswegen sind diese Sicherheitswesten noch immer so, wenn du darauf achtest, ich weiß, man achtet nie drauf, ich habe heute auch das erste Mal drauf geachtet, die Schutzwesten sind so designt, dass dein Kopf und dein Nacken immer über Wasser sind. Ja.
Also ich habe das erst vor kurzem wieder gelesen, es gibt den Irrglauben, dass der Kopf relativ zur Fläche mehr Wärme abstrahlt.
Ja, genau, das meine ich.
Das stimmt
ich, ja.
nicht. Der Kopf verliert pro Quadratzentimeter Haut ungefähr genauso viel Wärme wie dein Torso. Aber er hat halt auch eine relativ hohe Fläche und ist halt sehr exponiert. Verstehst du, was ich meine?
Ja, das stimmt. Und eben durch nichts geschützt in dem Fall.
Ja, und das Ding ist halt, was du...
Außerdem ist da dein scheiß Gehirn drin.
Und was du halt absolut nicht machen darfst bei solchen Temperaturen auf dem offenen Meer, unter Wasser gehen, ist der Tod. Ja. Ist so gut wie der Tod. Also darfst du, selbst wenn du einmal unter Wasser warst, versuchst du so schnell wie möglich wieder an die Oberfläche zu kommen. Weil sonst halt eine extrem schnelle... Weil wenn dein ganzer Körper erstmal unter Wasser ist, wie gesagt, Wasser kühlt dich 25 Mal so schnell aus wie der Wind. Was wollte ich gerade sagen? Genau, also Kopf und Nacken gilt es, über Wasser zu halten. Die Gliedmaßen...
Wieso denn ausgerechnet Nacken?
Weil der Nacken auch zum Beispiel, wenn du Fieber hast, leg dir mal einen kalten Lappen in den Nacken. Da laufen sehr viele, weil deine Nervenenden da direkt...
Und sind Blutgefäße,
ziemlich, ne? Genau, weil die da ziemlich nah dran langlaufen. Deswegen halt die auf jeden Fall oben. Was auch zum Beispiel wichtig ist, sind solche Sachen wie dein Schritt.
Pimmel?
Nee, nicht einfach nur dein Pimmel, sondern dein ganzer Lendenbereich und deine Achseln.
Also der erweiterte
Pimmel?
Wegen
der Lymphknoten und weil dort ein paar der wichtigsten Arterien an deinem Körper langlaufen. Wenn du anfängst zu erfrieren im Wasser, ne? Wenn du so kaltes Wasser aneinander ziehen.
Wie soll ich denn mein Pipi schützen? Du sollst
auf jeden Fall nicht so, wie man es im Wasser kennt, wenn du jetzt schwimmen gehst, dass du die Beine und Arme schön auseinander nimmst, damit du schwimmen kannst, sondern zieh das alles zusammen. Deine Achseln und deinen Schritt, also deinen Lendenbereich, da darf so wenig strömendes, kaltes Wasser wie möglich rankommen.
Ist halt das schwierig dann zu schwimmen, ne? Im besten Fall hast du halt eine Schwimmweste.
Ja, genau, aber
dann
halt
kannst du die Unterarme benutzen. Das sieht zwar dumm aus, aber das geht.
Ich wollte gerade sagen, so
wie so ein Hund. Ja, genau, ja.
Ja, wenn es zum Beispiel eine Gruppe von Überlebenden gibt, dann ist es der beste Tipp von der Seewacht auch tatsächlich, sich in Dreiergruppen zusammenzufinden und sich zu dritt zusammenzuschließen. Weil A, bleibt ihr oben und außerdem habt ihr kein kaltes, fließendes Wasser in der Mitte zu euch. Das heißt, wenn ihr euch alle drei zusammenschließt, habt ihr sehr gute Chancen, das zu überleben. Oder jedenfalls, es erhöht die Überlebensdauer, weil dein Körper, deine Brust, es gilt nämlich die Brust, auch wenn nach Möglichkeit, die Brust aus dem Wasser zu heben. Wenn ihr zusammenhängt, treibt ihr besser.
Daran habe ich auch gedacht, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Warum die sich am Schluss nicht in so einer großen Gruppe wie Pinguine oder wie man das kennt, zusammengeschlossen haben.
Das kann ich dir ganz einfach sagen, weil die Panik hatten.
Ja.
Also du denkst in Paniksituationen, du musst ja auf so eine Scheiße, musst du ja echt trainiert werden, damit du daran denkst.
Das ist auch wirklich so. Wie gesagt, so zusammenfinden zu dritt, also sagen wir mal, wir drei gehen unter, wir müssen uns wirklich zusammenschließen, und zwar so, dass so wenig kaltes, strömendes Wasser bei uns in der Mitte ist. Wir müssen wirklich fast auf Kuss näher aneinander rücken, damit unsere Körpermitte, unsere Brust halt warm.
Macht das nicht sogar Sinn, die Köpfe aneinander zu legen?
Ja, macht auch extrem viel Sinn.
Also, dass gerade der Bereich halt so warm wie möglich bleibt, weil keine kalte Luft dazwischen plus Körperwärme.
Ja. Jetzt sagen wir mal, wir hängen halt so länger als eine Viertelstunde im Wasser, wir sehen ein Rettungsboot irgendwo. Fred wird jetzt euphorisch und sagt, geil, und da ist ein Rettungsboot hinter und fängt an loszuschwimmen. Auf keinen Fall, auf gar keinen Fall, wenn Hilfe in Sichtweite ist, nicht anfangen zu schwimmen. Die Bewegung führt nämlich dazu, dass dein Körper immer wieder mit neuem, kalten Wasser in Berührung kommt, was dazu führt, dass deine Muskeln krampfen, was dazu führt, dass du halt einfach mal wie ein Stein irgendwann, nach maximal 70 Metern fängst dann abzusaufen.
Du kannst dich nicht mehr richtig bewegen.
Ja. Wenn du erfrierst, wenn du Erfrierungssymptome hast, verlierst du die Orientierung, du bist verwirrt, das sind ganz, ganz große Anzeichen, und vor allen Dingen, was richtig schlimm ist, kurz vorm Ende, kurz bevor du stirbst, wirst du euphorisch.
Darüber haben wir in der Apokalypse-Folge, glaube ich, gesprochen.
Deswegen sagt man ja, dass es eine der angenehmsten Arten ist, zu sterben.
Ja, also, weiß ich nicht, ertrinken oder halt erfrieren, finde ich
ziemlich. Nee, nicht ertrinken, erfrieren.
Ja, weil erfrieren ist halt einfach so, wenn die Extremitäten, das Ding ist, kurz bevor es zu Ende geht, leiden ganz, ganz viele an Verwirrung, was zu dem, das nennt sich wirklich so, paradoxem Ausziehen führt.
Genau,
Die Leute denken kurz vor Schluss, ihnen ist warm, was dazu führt, dass sie sich bis auf die Buchse anfangen auszuziehen.
Ey, da gibt's super kranke Geschichten. Ich hab mich mal einen ganzen Tag lang, weil mir langweilig war, mit so Horror-Stories aus der Realität auseinandergesetzt, also nicht mit Geistern oder so, sondern mit so kranken Sachen, die einfach passiert sind. Und es gibt so eine Forschergruppe die waren irgendwo in Russland, in den Bergen. Und man hat halt nachher nur noch die Leichen gefunden und man steht bis heute vor einem Rätsel, was zum Geier da abgegangen ist, weil da überall nackte Leute rumlagen, zum Teil angefressen, zum Teil nicht. Und vor allem aber dieses große Rätsel, alle waren nackt, und in dem Zuge hat man rausgefunden, dass Menschen dazu neigen, sich in dieser Euphorie, in diesem Wahnsinn auszuziehen.
Ja, Kältewahnsinn, allgemein im Volksmund ganz böse genannt. wenn jemand Zeichen, also sagen wir mal, wir werden jetzt rausgeholt, wir werden gerettet, ne? Erfrierungen müssen, also generell so, wenn du Anzeichen hast, dass du unter Hypothermie leidest. Das sind halt die Klassiker, ne? Du zitterst, du hast ein Kältegefühl, du fühlst deine Finger vielleicht nicht mehr, du bist verwirrt, du bist orientierungslos. Ganz klassische Zeichen für, okay, der ist kurz vorm Erfrieren. Also es muss immer behandelt werden, weil knapp 40% der Leute, die aus Wasser zum Beispiel gezogen werden, zeigen keine Anzeichen. Die zittern nicht und die haben kein Kältegefühl. Einfach weil das Hirn so matsch schon ist und das nicht mehr richtig deuten kann. Was man auf keinen Fall machen darf, ist eine warme Dusche oder eine Badewanne. Also die Leute wirklich auf Druck schnell warm zu kriegen. Es erhöht extrem das Herzinfarktrisiko, weil das Blut, der Körper, so wenn auch
Schock.
So wenn du den Körper halt wieder so krass anfängst zu wärmen, die Oberfläche wird warm, das Innere ist aber nicht warm. Der Körper fängt an, warmes Blut vom Inneren wieder zurückzuführen, was dazu führt, dass aus deinen Extremitäten kaltes Blut in dein Herz zurückgeführt wird, was beim Herz eine Panik quasi auslöst, eine Muskelpanik auslöst, was zu einem Herzinfarkt führen kann, einfach mal. Auf keinen Fall auch solche Sachen wie kein Alkohol. Warme Getränke oder generell Getränke hat denselben Effekt. Ja. Du trickst deinen Körper nur aus, dass ihm warm ist. Das ist aber eigentlich gar nicht so. Was man machen soll, ist, für jemanden, der unter Unterkühlung leidet, vorsichtig und sehr behutsam warm halten. Meinetwegen auch auf Schiffen. Decken. Auf Schiffen ist es immer so, dass es zum Beispiel dort Aufbackbrötchen oder sowas gibt, die aufbacken, in Handtuch wickeln und den Leuten mit irgendwie unter die Decke schieben oder sowas, dass die ganz langsam und sehr, sehr behutsam wieder warm werden, weil jede schnelle Reaktion, jedes Erschrecken dieser Person, jede größere körperliche Anstrengung kann zu einem Herzinfarkt führen.
Ja.
Also
krass. Ja, das kennt,
also das passiert halt mit dir, wenn du kurz vorm Erfrieren bist. Finde ich persönlich mega gruselig eigentlich. Ja.
Ja. Gut, was wir noch haben, sind ganz kurze Filmfehler. Würde ich jetzt ganz kurz.
So, aber das ist so deprimiert. Ich wollte jetzt sagen,
auf das Einfache zu
kommen. Weil es ist echt so, oh, das ist scheiße.
Richtig scheiße, ey.
Kommen wir jetzt nochmal zu. Also es gibt, ich mache jetzt einfach weiter, ja, so ja. Unkommentiert ja. Weiter.
Nee, finde ich gut.
Es gibt tausende Filmfehler in diesem Film, also wirklich tausende. Es macht aber auch Sinn, weil es einfach in 3 Stunden 160 Drehtage Hardcore-Marathon war.
Wo sie unter Drogen standen.
Ja, wo sie total unter Drogen standen. Und
genau, das war bestimmt eine Schnapsidee so.
Ja. Gabriel, ey! Du zeichnest die Kämmerin jetzt mal nackig.
Was, wen?
Ja, die Winslet, meine ich. was ich jetzt ignoriere, weil es davon einfach 1 Million gibt, sind Anschlussfehler. Für die, die nicht wissen, was ein Anschlussfehler ist, man dreht, sagen wir mal, Fred steht in der Gegend rum und im Film macht man das jetzt so, man baut die Kamera einmal auf und zeigt seine eklige Fresse. Und dann stellt man die Kamera nochmal auf und zeigt ihn in seiner Ganzheit. Und das schneidet man dann aneinander. So, und zwischen diesen beiden Kameraaufbauten kann schon mal sehr viel Zeit vergehen. Also je nachdem, was man macht, zwischen 5 bis 30 Minuten, ne? Oder manchmal auch länger, je nachdem, was man vorhat. Und das soll ja aber innerhalb der Szene zur gleichen Zeit spielen. Dementsprechend muss diese Zeit, die in der Realität vergeht, zwischen den Kameraaufbauten, überbrückt werden. Das heißt, Fred hat einen blauen Pulli und eine schwarze Hose an und er sollte in der nächsten Einstellung der Kamera, also wenn die Kamera umgebaut wurde, immer noch einen blauen Pulli und eine schwarze Hose tragen. Und knifflig wird es eben dann, wenn er eben auch genau zur selben Zeit jedes Mal dieselbe Armbewegung machen muss, wenn überall die gleichen Krümel im Bart hängen, wenn überall das Bier gleich voll ist und vor allem, wenn die scheiß Zigarette gleich abgeraucht ist.
Zigaretten sind furchtbar bei
dem Film. Das ist der Klassiker.
Ja. Also wenn jemand irgendwo im Film raucht, achtet mal auf die Schnitte. Die Zigarette ist immer kürzer und länger plötzlich.
Ja, das springt immer hin und her. Ja. Das kriegst du auch kaum in den Griff. Übrigens auch einer der Punkte, warum Schauspielerei nicht so einfach ist, wie viele denken. Weil das musst du wirklich richtig. Also, du musst immer die gleichen Bewegungen machen, sonst hast du dicke Anschlussfehler. Die ignoriere ich jetzt mal, die hat jeder Film zuhauf. Die sind immer überall drin. Wie man im Schneideraum immer so schön sagt: Ach komm, die Scheiße versendet sich. Filmnerds finden sowas.
Ja.
Es gibt allerdings auch Anschlussfehler, die wirklich richtig peinlich sind. Und bei Titanic gibt's einen, ich habe den heute Mittag nochmal nachgeguckt, weil ich das nicht glauben konnte, dass das so ist. Es ist herrlich, der ist wirklich richtig geil.
Okay.
Ihr erinnert euch alle an diese wunderbare Szene, als DiCaprio zum ersten Mal dann in der ersten Klasse ankommt. Ja, da wird er dann ja erst ignoriert, dann kommt Rose die Treppe runter, diese schöne Szene, die Treppen-Runterlauf-Szene, wie sie in jedem Film gibt, jedem Liebesfilm gibt. Und dann gehen sie runter in dieses Restaurant und da kommt Katie Bates, die diese Mrs. Brown spielt, diese neureiche, super coole Tante da.
Genau.
und nimmt ihn so an den Arm und dann laufen die los. Also DiCaprio in der Mitte, Rose links, rechts und Katie Bates links, ne? Und dann laufen die so los.
Ja.
Und dann sieht man halt noch, wie der dieser Schnüsselarsch da, der Sima, wie heißt er jetzt nochmal? Der Schauspieler? Vorhin hatte ich es noch.
Ja. Ja, wurscht.
Ja, wurscht. Der Verlobte von Kate hat eben.
Der böse Schnösel.
Genau, da mit der Mutter dann wegläuft. So, was sehr schön ist, dieser Anschlussfehler, du siehst halt, wie gesagt, erst wie die beiden loslaufen, dann die anderen beiden, wie sie hinterher laufen. Wenn man darauf achtet, wenn hier der Schnösel und die Mutter von Kate loslaufen, sieht man im Hintergrund Rose, Jack und Katie Bates aufeinander wartend. Die aber in einem Schnitt schon vorher weggelaufen sind.
Geil.
Also, ja, geil. Das ist so blöd. Das ist mir nie aufgefallen. Ich habe heute Fotos gesehen. Ich konnte es nicht glauben. Habe mir die Szene angeguckt. Und das ist nicht mal so versteckt. Also es passiert zweimal. Es wird zweimal hin und her geschnitten. Und im Hintergrund aber... So, die Blickführung ist halt logischerweise auf die beiden Personen, die agieren. Die sind echt im Hintergrund.
Das fällt dir nicht auf beim ersten Mal gucken. Das
fällt dir überhaupt nicht auf, weil die sind echt im Hintergrund. Ja. Aber wenn du auf Stopp drückst, du siehst sie ganz eindeutig, wenn du auf den Hintergrund achtest. Da stehen die drei da und bei dem zweiten Schnitt, also kurz bevor dann umgeschnitten wird, also beim zweiten Mal, wo man sehen kann, sieht man noch, wie Katie Bates den Arm, den
Handicap-Geil,
was wir eine Minute vorher schon gesehen haben.
Geil. Oh, ja, gut, versendet sich, ne? Du achtest
das halt. Versendet sich halt wirklich.
Das ist zum Beispiel bei The Dark Knight in der einen Szene, wo Bruce Wayne auch mit der russischen Balletttänzerin dann da in das Restaurant kommt, ne? Mhm. Gibt's eine ganz kurze Einstellung. Unter den Gästen in dem Restaurant sitzt halt Heath Ledger.
Mega gut. Ja, dann gibt's halt noch so Sachen wie das Muttermal von Rose, das manchmal das ein bisschen wandert. Oder die Frisur von Jack, die halt mal links sitzt, mal rechts und mal zurückgekämmt und so. Also das sind wirklich so Klassiker. Was ich aber auch sehr cool fand, zum Beispiel, man sieht Filterzigaretten. Filterzigaretten sind erst 1940 erfunden worden. Mhm. Die gab es einfach noch nicht. Und Jack erzählt, dass er mit seinem Vater immer am Lake Wissotter Eisangeln war. Ganz am Anfang, als die beiden sich kennenlernen, von wegen, wo er erzählt, warum er weiß, dass Wasser so, was kaltes Wasser mit einem so macht. Ne? Ja, den See gibt es erst seit 1917. Das ist nämlich ein Baggerloch.
Den haben die erst angelegt, ne?
Ja, den gab es vorher gar nicht, aber er erzählt schon davon.
Geil.
Dann auch ein großer Klassiker in dem Film, wenn er zum ersten Mal da runterkommt, wird so diese Glastür aufgeschwungen, das kennen wir alle noch. Da sieht man ganz dick die Kamera im Bild und zwar so richtig dick.
Ja.
Die Bewegung geht allerdings sehr schnell, deswegen sieht es kurz aus, als wäre das einfach der Schatten von seinem Anzug. Also einfach, das ist einfach ein schwarzer Schatten.
Ne? Ah, du siehst wenn die du auf Pause, in der Spiegelung, ne?
Die Spiegelung, ja, aber wenn du auf Pause drückst, siehst du halt, es ist einfach die Scheißkamera, die diese Tür abbremst. Ja, ist schon ganz lustig.
Wegen dieser Geschichten mit den Zeitanomalien, es gibt ja auch noch irgendeine andere Stelle, wo Jack oder irgendwer von was erzählt, dass es damals noch nicht gab, gibt es die verrückte Fantheorie, dass Jack ein Zeitreisender ist.
Ja, stimmt. Ja. Habe ich auch mal gesehen.
Der zurückgeschickt wurde auf die Titanic, um Rose zu retten, weil sie irgendwie für die Weltgeschichte noch wichtig ist oder so, bla bla.
Das ist eine ganz wichtige Theorie für den Film. Das brauchte der Film.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt noch einen schönen Filmfehler, wo du gerade sagst, so witzige Statisten im Hintergrund. Bei Casino Royale gibt es eine schöne Szene, wo Daniel Craig auf so einem Motorrad sitzt und im Hintergrund fegt einer. Und du siehst aber, dass er einen halben Meter über dem Boden fegt.
Ja.
Ganz eindeutig.
Das sieht mega geil aus. Das gab es bei der vorletzten Folge der aktuellen Game of Thrones Staffel auch. Da prügeln die sich alle mit so Zombies. Und im Hintergrund steht der Typ mit dem brennenden Schwert und prügelt sich mit der Luft, weil die da einfach kein Zombie hin animiert haben.
Ja.
Oh, sehr schön.
Aber so richtig eindeutig, da habe ich bei der Folge schon gelacht.
Also es gibt noch eine Szene, wo sie da unten so durch das Wasser warten und im Hintergrund sieht man Fettscheinwerfer. Hm. Also so richtig deutlich, dass das keine Scheinwerfer, weil der Strom ja aus ist zu dem Zeitpunkt, steht da ein fetter Scheinwerfer im Hintergrund, der auch so richtig in die Kamera strahlt.
Offensichtliche Filmscheinwerfer.
Ja, also es ist so ein, es sind sehr, sehr viele. Aber das fand ich so die schönsten, sag ich mal.
Das ist alles so Zeug, das einem nicht auffällt, so beim nebenher gucken.
Nee, also vor allem ein Hollywood-Schnitt, ne? Unsichtbarer Schnitt. Du verlierst dich halt, aber deswegen funktioniert der Film halt auch. Du verlierst dich in der Story, du verlierst dich in den Figuren.
Genau. Also du willst wirklich viel mehr wissen, wie lässt dann jetzt hier der Verlobte und die Mutter über Jack, anstatt zu sehen, dass Jack da im Hintergrund noch steht. Und auf Katie Bates wartet.
Das ist zum Beispiel auch, wer Matrix kennt, ne? In der Szene, in der, ach Gott, Mr. Anderson ist ja gespielt von Keanu Reeves, Neo, ne?
Nee.
Doch,
doch. Ja, doch, ja, doch.
Und
doch,
Agent Smith, Hugo Weaving.
Genau. Der sagt ja immer Mr. Anderson.
Genau, der ist ja Agent Smith. Und in der Szene, wo er seine Akte auspackt und so ausknüppelt und so redet und dann immer der Umschnitt ist und er eigentlich Keanu Reeves dann auch da sitzt und argumentiert und mit den Händen macht und tut, in der Spiegelung von Agent Smith sitzt Keanu Reeves die ganze Zeit ruhig da.
Ja. Ja, das war's. Also, wie gesagt, es gibt noch tausend andere Filmfehler, aber da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht drauf eingehen, weil die jetzt im Endeffekt nicht so relevant sind. Das fand ich so die relevantesten, weil die auch sehr, sehr schön sind und so Klassiker. Also auch das bei King of the World Szenen zum Beispiel hält er sich manchmal fest, manchmal nicht. Aber, ja.
Ja, das wäre dann die Titanic-Folge.
Ja, ich gehe die gerade nochmal durch, aber die lassen wir jetzt mal außen vor. Wir beenden das Thema mit diesem wunderschönen Fakt, dass auch die Leute in Hollywood nur mit Wasser kochen. Und wir kommen zum Hörerfeedback.
Richard hat gerade...
Du hast verkackt, Fred. Okay, nochmal. Und wir kommen zum Hörerfeedback.
Ich klang fast so gut wie Fred, komm.
Richard hat die Ukulele gerade in der Hand gehabt.
Ich kann das absolut nicht.
Aber Richard, was soll ich sagen? Er klang beim Bar besser als du.
Scheiße, ich habe schlechter gespielt und er klang noch besser beim Bar. Oh, ich glaube, ich muss eine Folge mal moderieren.
Wir haben ein paar coole Zuschriften, die ich aber heute, weil wir tatsächlich ein kleines bisschen Zeitdruck beim Aufnehmen nicht in voller Länge vorlesen kann. Aber zum Beispiel hat uns der Hörer Der Waldschrat geschrieben und hat sich die Mühe gemacht, ein paar kleine physikalische Ungenauigkeiten aus einer der letzten Folgen neu auszurechnen. Was heißt einer der letzten Folgen? Das ist auch schon eine Weile her, als ich mit Fab und Andi über Weltraumreisen durchs Weltall gesprochen habe. Da haben wir ja darüber gesprochen, dass du eigentlich nur mit maximal 1G auf Dauer beschleunigen kannst, also die Fallgeschwindigkeit des Menschen.
Also euer Fehler, ja, so interessiert uns nicht.
Tobi und mich jetzt.
Er hat ausgerechnet, wenn man mit dieser Geschwindigkeit, wenn man mit der Fallgeschwindigkeit des Menschen eben beschleunigt, dann ist man tatsächlich schon nach nur 353 Tagen auf Lichtgeschwindigkeit.
Geil.
Mega geil. Ja, damit könnte man in 2 Tagen zum Mars reisen und damit könnte man in ungefähr 5 Jahren zu unserem Nachbarsystem Alpha Centauri reisen.
In 5 Jahren?
Das Problem ist...
Wow, das ist echt nicht viel.
Wir brauchen etwas mehr als Lichtgeschwindigkeit.
Das Problem ist halt, dass wie er schreibt, lächerlich viel Energie in Anspruch nehmen würde.
Ach, bei der kalten Fusion, da geht das schon.
Ja, genau.
Ja, er schreibt so, jetzt habe ich ordentlich Klugschiss abgeliefert, meine Seele erleichtert, by the way, alles ohne Gewehr, bin selber nur interessierter Laie, habe mir die Zahlen aus dem Internet zusammengeklaut. Ach so!
Ja. Was lese ich da gerade? Er hatte irgendeinen Absatz geschrieben. Ich lese nur ganz groß, weil er immer größer geworden ist beim Schreiben. Das ist falsch, 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 falsch.
Ach ja, und wie wäre es mit einer Folge über Pulp Fiction oder das gesamte Genre? Ah, soweit, gehabt euch wohl, Der Waldschrat.
Ja, das mit Tarantino hatten wir vor kurzem schon mal.
Es wird das in letzter Zeit ziemlich verstärkt gefordert, aber Tarantino sehe ich erst in 2018. Vielleicht fangen wir da mit 2018 an.
Mal gucken. Ja. Alle reden über Tarantino. Ich würde gerne mal über Kevin Smith reden, aber da will ja keiner mitreden.
Nö, über den würde ich sehr gerne reden. Clerks ist ein Meilenstein der Amateurfilmgeschichte.
Clerks 1, ja. Und da kommt jetzt ein Remake, kein Remake, sondern ein Making-of-Film zu raus. Ein Spielfilm darüber, wie sie den gedreht haben. Hast
du gelesen, dass Terry Gilliam jetzt endlich Don Quixote machen konnte?
Ja.
Finde ich mega geil.
Philo hat uns geschrieben, ein kleiner Einschiss zum Philosophen-Diss. Speziell zur Behauptung, weil man die Existenz des Pumuckl nicht beweisen kann, einer unserer Lieblingssätze.
Ich liebe diesen Satz. Vielen Dank an Lars Pohler, meinen alten Rallye-Lehrer, von dem habe ich den.
Und Philo schreibt, oder er hat eine Buchempfehlung, und zwar Richard Dawkins, Der Gotteswahn. Darin wird angeführt, dass man wohl tatsächlich mit Hilfe der Mathematik zum Beispiel die Nicht-Existenz Gottes und des Pumuckls beweisen kann.
War Richard Dawkins das nicht der hier, warte mal, der wer bin ich und wenn ja, wie viele?
Nein, das war Richard David Precht, du Pflaume.
Verdammt. Aber auch Richard.
Ja, muss man sich mal einlesen? Mal schauen. Muss ich mal irgendwie, interessiert mich jetzt, muss ich mal irgendwie auschecken.
Ja, das interessiert mich auch, weil
es klingt halt sehr theoretisch.
Es klingt sehr konstruiert, ja, weil die Existenz mathematisch auszurechnen ist natürlich auch relativ schwierig.
Nee, das ist relativ leicht, etwas mathematisch zu beweisen. Du musst halt nur genug Variablen oder Dimensionen halt einbauen.
Ja, genau, aber was ich aber meine, ist, das in die Praxis umzusetzen.
Ja, nee, in der Praxis funktioniert es natürlich nicht. Auf der Theorie funktioniert alles. Da kann ich den Pumuckl mit dir beweisen.
Vorsicht bei Dingen, bei denen wir keinen Doktortitel haben.
Wir haben in allen Doktortitel seit. Wann begreifst du das endlich? Genauso wie ich heute die Ukulele perfekt spielen konnte.
Ich habe doch beim letzten Mal schon erzählt, seit der letzten Folge habe ich auch einen Professor in Paläontologie.
Ich
habe das Rätsel des T-Rex gelöst.
Oh ja.
Dann schreibt uns Thomas, hey, ich bin über die Pantoffel-TV-Folge zu euch gekommen. Gibt es noch eine andere Möglichkeit, den Premium-Feed zu bekommen? Ich bin von Patreon nicht gerade begeistert, da sie zu viel Gebühren für quasi null Leistung nehmen. Da würde ich euch lieber einen Komplettbetrag im Jahr überweisen.
Das können wir machen, oder? Kann man gerne machen.
Also kommt drauf an, willst du 3 Euro oder 5 Euro also, Feed? Weil,
gut, obwohl ich bezweifle, dass viele Hörer das jetzt nicht wissen, aber wir haben einen Premium-Feed. Bei Patreon, jeder, der uns dort mindestens $3 im Monat gibt, kann da unseren Premium-Feed mit Zusatzinhalten hören. Und es ist tatsächlich so, dass dieser Dienst Patreon, ich glaube, 17% oder 18% der gesamten Einnahmen für sich behält und den Rest uns gibt. Da hast du recht, Thomas. Allerdings nicht für null Leistungen. Also, dass wir dafür null Leistungen bekommen, das stimmt nicht, sondern wir bekommen die Infrastruktur von denen. Wir können auf der Patreon-Seite eben Sachen an unsere Premium-Hörer posten und alleine der Programmieraufwand, dass wir einen Premium-Feed rausgeben, wo jeder Hörer individuell einen Link bekommt, das ist nicht ohne. Also, Thomas, ich kann deinen Gedankengang im ersten Moment verstehen. Es ist nicht so, dass wir da keine Leistung dafür bekommen, sondern das ist für uns eine super, super einfache und bequeme Art, diesen Premium-Feed zu verwalten.
Vor allem bequem, weil dieses Ding zu verwalten, jedes Mal für jeden User, der das macht, also erstmal die zu verwalten, herauszufiltern, wer wie viel plätscht und das dann jedes Mal einen personifizierten Link zu erstellen, den zu verschicken und so weiter, das kriegen wir zeitlich nicht gestemmt.
Nee, das ist ein viel zu großer technischer Aufwand. Genau. Und also dazu halt auch irgendwie zu erfassen, wer jetzt halt irgendwie, wenn wir neuer haben, wer jetzt halt alles irgendwie was bekommt. Das macht das Programm halt für uns dann automatisch. Genau. Wir müssen da so gut wie nichts tun.
Also wir bezahlen im Prinzip dadurch diese Leistung.
Wir müssten dann jeden einzelnen Hörer, der dazukommt, aufnehmen und wir müssten auch die Leute, die ihren Pledge wieder einstellen, auch wieder registrieren. Ja. Wir müssten eben es ist tatsächlich gar nicht so einfach, einen Podcast-Feed passwortgeschützt anzubieten. Da bietet Patreon uns auch eine tolle Lösung. Also wir müssten wahrscheinlich eine Halbtages-Bürokraft einstellen, wenn es Patreon nicht geben würde, jetzt mal ohne Scheiß.
Ja, die Patreon-Arbeit für uns macht dann.
Und ungefähr 20% einzubehalten ist in vielen Branchen üblich. Ein Schauspielagent, der nimmt auch ungefähr 20% der Gage seines Schauspielers, dafür, dass er das vermittelt.
Aber wenn du das sonst nicht so machen möchtest, dann pack doch einfach, 12 Monate hat das ja, ne? Mhm. Bei $3, dann pack doch einfach 36 Euro
nee,
in den Umschlag und schick das Fred.
Nein, dann fangen alle damit an. Das ist, nee, ohne Scheiß.
Oh, schwarzes Bargeld, das will er nicht.
Nein, also Patreon ist eine geile Scheiße. Ja, das ist super geil für Leute wie uns, die sich mit Crowdfunding finanzieren, um sowas anzubieten.
Ja, das stimmt.
Deswegen, Thomas, geh auf patreon.com, kack und sach und zieh dir den fucking Premium-Feed. Viele Grüße. Und eine Zuschrift noch von Andy K. aus M. Will mich auch mal wieder melden. Glückwunsch zum erfolgreichen Start in die zweite Staffel. Leider konnte ich am 3.9. nicht ohne Hose am Küchentisch sitzen, mich mit Bier zuschütten und die ganze Nacht F5 drücken.
Tja, konnten wir halt.
Weil da unsere neue Folge rauskam. Da ich mich zu dieser Zeit mit Rucksack und Zelt durch den hessischen Urwald gekämpft habe.
Oha. Ja. Bist du Kannibalen begegnet?
Er schreibt, die Bond-Folge war nicht ganz so seins, weil er kein Bond-Fan ist.
Ja, ging mir auch so.
Die Voldemort-Folge hat dann wieder richtig reingehauen.
Nee.
Aber was war dann bei 2 Stunden 34 Minuten 12 Sekunden los? Haben der kratzbürstige Mr. Jolo und seine Helfer Rio und Thorn den Chef so in Rage gebracht, dass er so ausfällig wurde, dass er sich in die Nachbearbeitung selbst piepen musste? Ja, ich habe ein Wort von mir rausgepiept.
Echt?
Ist ja nicht aufgefallen, oder?
Nee.
Da habe ich ein ganz fieses Schimpfwort tatsächlich gesagt, das ich nicht wiederholen will. Ja.
Das sagst du uns gleich, wenn die Folge vorbei ist.
Zu euch allen, glaube ich.
Du hast
nicht mehr.
Uns? Wie hast du uns denn genannt?
Auf dem Höhepunkt des Voldemort-Vorfalls, als alle wieder eine Stunde lang über irgendwas gesprochen haben, habe ich irgendwas ganz Fieses gesagt, das ich nicht wiederholen kann. Ich weiß es auch genau nicht mehr. Es war irgendwas mit F, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr.
Krass.
Aber irgendwie war das so fies, dass ich das rausgepiept habe.
Ja, krass. Passiert so gut wie nie.
Achso, wenn dir deine Worte peinlich sind, dann darfst du die piepen. Wenn unsere Worte peinlich sind, dann heißt es immer, ich schneide nicht.
Naja.
Ja.
Toll, ey.
Wenn ich Hurenfotzen-Arschpimmel sage, dann wird das drin gelassen.
Er schreibt, die Jurassic-Fahrt-Folge ist ebenfalls recht unterhaltsam gewesen, ist gleich wieder 4 Grad wärmer geworden. War als Kind totaler Dino-Fan und habe festgestellt, dass ich mit fast 36 Jahren immer noch viele Dinos beim Namen kenne. Es lebe das innere Kind. Ich hoffe, die Nachricht ist jetzt nicht zu lang geworden und kann ungekürzt vorgelesen werden. Na, 2 Sätze habe ich rausgekürzt. So long und viele kackliche Grüße, Andi.
Yo, so long Andy. And thanks for all the fish. So bad that it must come to this.
Dann hat
tried one, okay.
ist ja gut. Die Jurassic Park Folge kam sensationell an.
Ja, die war auch der Shit, Mann, ey, die war geil.
Eine Hörerin hat bei Facebook uns geschrieben, dass sie die Folge sich 3-mal gleich angehört hat in der ersten Woche.
Ja. Ich wollte gerade sagen, da war die erst 2-3 Tage raus oder so, ne? Echt super cool.
Ich weiß leider nicht mehr den Namen der Hörerin, weil es irgendwo in den Untiefen von Facebook ist. Kurzer Hinweis. Der sicherste Weg, Hörermails an uns zu schreiben, ist über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Da geht's nicht verloren. Ja.
Ja, die Nachricht habe ich auch gelesen. Das fand ich sehr, sehr cool.
Gut. Damit kommen wir zum den iTunes-Rezensionen.
Keine neuen Eindrücke.
2.
Übrigens, darf ich mal ganz kurz was sagen? Ich fand übrigens bei der letzten Folge dieses verächtliche Bwah, was wir Fred gegeben haben. Das müssen wir einführen. Das finde ich gut, wenn er scheiße
ist. Wenn Fred wieder nervt, ne?
Das ist das Einzige, was wir machen. Ich meine, er will uns immer durch Technik ersetzen. Dafür bringen wir jetzt den Spleen.
Das war geil, ja. 2 neue Rezensionen. Max the Machine 82, geiler Username, schreibt: Bester Podcast, 5 Sterne. Ein Leben ohne die Kack- und Sachgeschichten ist möglich, aber sinnlos.
So geht's uns mit Bier. Ja. Das war die Rezension.
Das war die
Rezension. 1A, ja. Er hat es ja richtig gemacht.
Super. Bester Mann.
Kurz und knackig.
Beste Rezension bisher.
Danke dir, Mann. Richtig gut.
Dann schreibt jemand, der vergessen hat, seinen Username anzugeben, also Leerzeichen, schreibt: Mit Abstand der beste Podcast auf iTunes, 5 Sterne. Alles fing damit an, dass mein Freund sagt: Ey, ich habe voll den geilen Podcast entdeckt. Seitdem bin ich süchtig. Mein Start in den Podcast war Folge 3, die Physik von SpongeBob 1. Anstatt wie andere Pärchen sonntagnachmittags Musik zu hören oder Filme zu gucken, hören wir euren Podcast und fachsimpeln über eure Folgen und eure Meinungen. Während der Sommerpause habe ich euch herzlich vermisst, aber wozu gibt es die alten Folgen? Man kann sie ja alle noch einmal nachhören. Jetzt freue ich mich umso mehr über neues Kack- und Sachwissen, was ich verinnerlichen kann und damit andere Leuten gehörig auf den Keks gehen kann.
Willkommen in unserer Welt.
Ein paar Themenvorschläge meinerseits würde ich aber dennoch gerne loswerden. Was steckt eigentlich hinter Winnie the Pooh?
Oh Gott, das
kennen viele Deutsche gar nicht.
Also Winnie the Pooh, ich glaube, wenn wir das auseinandernehmen, sind die Kindheiten von vielen von uns ruiniert.
Nee, Mann, Alter, würde ich sehr gerne mal machen, weil ich persönlich, ich hasse Winnie Pooh wie die Pest und ich bin auch ganz großer Anhänger der Theorie, dass hier Christopher Robin, dass der eine Verhaltensstörung hat, dieses komische degenerierte Kind, ey.
Ja.
Ich hasse ihn.
Was ist eure Meinung zu
Family... Wenn sein Kind denn Christopher Robin, also Robin als zweiter Vorname, ist ja schon furchtbar.
Was ist eure Meinung zu Family Guy und den Charakteren? Leerzeichen, wir haben eine Folge über Family Guy gemacht, jedenfalls, wo wir teilweise über Family Guy gesprochen haben. Adult Cartoons.
Ja, also genau. Wir finden Family Guy super geil.
Ja, Folge Erwachsenen-Cartoons. 36, glaube ich, oder so, ne? Ich weiß das nicht mehr genau, aber eine Einzelfolge zu Family Guy, glaube ich, würde noch eine Weile dauern.
Wie steht ihr zu How I Met Your Mother oder Big Bang Theory?
Steht alles auf dem Plan.
In Planung.
Ist
in
wir
Planung.
Verraten ja. nichts, aber wir werden demnächst über eine Sitcom sprechen.
Mindestens eine. Da müssen wir nochmal in Detail gehen.
Genau, Seinfeld.
Bleibt genauso lustig und unterhaltsam, wie ihr seid. Und das Ding wird definitiv durch die Decke gehen, bis auf Platz 1 der iTunes-Charts. Danke für die ganzen unterhaltsamen Stunden während dem Warten auf die Bahn, langen Busfahrten oder langweiligen Regennachmittagen. Herzchen XOXO Löwin. Ach, das ist eine Frau. Ach, ihr hört mit ihrem Freund
ja,
genau. uns beim... Kaffee kochen.
So am Sonntag, wenn es verregnet ist und die beide Jogginghose anhaben.
Boah, voll geil.
Was ich zu meiner Schande gestehen muss, wenn ich die aktuelle Folge mir nicht vorher schon angehört habe, höre ich uns darin meistens auch.
In Jogginghose oder im Regen?
Im Regen. Wenn es Jogginghosen regnet.
Damit verbringe ich meine Zeit. Dann sitzt er da mit verschränkten Armen vorm Oberkörper, wippt hin und her im Regen und denkt sich, was ist aus mir geworden?
Das Geile ist, ich habe neulich einen Anruf von meiner Freundin bekommen, während ich unsere die Jurassic Park Folge gerade durchgehört habe. Und wenn ich am Rechner sitze und arbeite, mache ich das Handy immer auf Lautsprecher, damit ich einfach parallel noch was machen kann. Und hatte das halt so, ich bin ans Telefon gegangen und Lautsprecher ging halt an und ich habe gerade unsere Folge pausiert und ihr erster Satz war halt einfach nur: Hörst du dich gerade selber? Du scheiß Narzisst.
Es ist halt, ja, aber es ist halt, es klingt selbstverliebt, dass wir uns selbst hören, aber wenn du so eine Scheiße machst, willst du halt auch wissen, was hinten rauskommt. Und klar, es ist halt auch wichtig, dass du dich selbst feedbackst, dass du mal hörst, ja, wenn du Scheiße gebaut hast oder was gut, ja, und was schlecht war.
Genau deswegen habe ich auch den Anfang der Gamescom-Folge für alle Patreon-Backer. Der Anfang der Gamescom-Folge, die ersten 10 Sekunden waren so geil, dass ich mir die gleich 5 oder 6 Mal hintereinander angehört habe, weil ich selber so lachen musste und ernsthaft im Überlegen war, ob ich das zu meinem Klingelton mache.
Was war da?
Na, das war halt so, ich begrüße Tobi, hallo, ich begrüße Richard, hola. Und du hörst halt Tobi, wie er tierisch am Ablachen ist. Ich fand das so lustig beim Hören dann nochmal.
Ja gut, Freunde. Wo wir verzweifelt so getan haben, als wären wir noch nüchtern. Ne? Ja.
Gut, Leute, wir machen den Schiffsrumpf zu für heute.
Schottendicht.
Schottendicht, jo. Klar schief.
Ja. Besucht unsere Website kackundsach.de. Besucht uns bei Patreon. Wie gesagt, ab $3 monatlich gibt es unseren sensationellen Premium-Feed da zu hören. Bewertet uns bei iTunes. 5 Sterne. Wir lesen alle iTunes-Rezensionen immer am Ende der Folge vor. Followt uns bei Facebook, Twitter, Instagram und seit kurzem auch bei Twitch.
Zumindest wenn man dabei zugucken will, wie Fred und ich bei Destiny versagen.
Wir übertragen bei Twitch, Facebook, YouTube regelmäßig auch Livestreams. Demnächst wollen wir wieder einen machen. Mhm. Und hin und wieder, wenn wir gerade Lust haben, kann man uns beim Zocken.
Achso, ich wollte
beim Zocken auch
zu. Aber das sagen, macht ihr jetzt was ich jetzt nicht irgendwie weiß. Ich meine, wir können ja auch mal die große Kack und Sach LAN auf Twitch mal streamen.
Also nein, das ist ja kein Event, was wir da machen, sondern Fred, wir zocken dann immer zusammen Destiny und dann kommt Fred und hey Jungs, habt ihr ein Problem damit, wenn ich dort streame? Nee, mach mal. Und dann kommt er, ja, wir sind jetzt live bei Dings. Fred, hör auf zu reden. Schieß.
Nee, das ist dann so ganz ungezwungen. Jemand, wer den Bock hat, kann uns da beim Zocken zugucken. Das ist jetzt aber eigentlich kein offizielles Kack- und Sach-Ding. Nee. Wenn Richard sich endlich Destiny 2 holt, dann macht er vielleicht dann weiter mit.
Nein, Mann, ich hab zufällig ein Leben.
Ja, ich gut, auch. Im Orbit. Destiny 2.
Gut gekontert.
Ja, dann bis nächste Woche. Richard, Tobi und Fred sagen
tschüss.
Wohnt in der Ananas, ganz nicht mehr. Titanic werden.
Jack und Kate.